Cade Johnson here from South Dakota State University, the Jackrabbits. You're currently listening to Upside, the fantasy football podcast, Christian and Raphael. Tune in, great show, great content. Give it a listen, guys.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist der liebe Raphael. Ich würde sagen, es gibt keine Ausreden, heute nicht dabei zu sein. Alle Facebook-Dienste sind down. Ihr habt quasi nichts zu tun. In unserer Generation weiß man wahrscheinlich gar nicht mehr, was man mit seiner Zeit jetzt anfangen soll. Daher joint unserem Livestream hier, Upside Fantasy, Take Em Tuesday, der Woche 4, quasi schon mit Ausblick mit dem Take Ems für Woche 5. Ja, wir holen uns die Spiele an Land. Raphael, wie geht's dir? Du hast ja Geburtstag, wie war dein Geburtstag?
Der war eigentlich ganz nice, also ich bin ja gar nicht so ein Geburtstagstyp oder ich zelebriere das nicht so, weil mir das relativ egal ist, wenn ich ehrlich bin. Aber meine Frau, ey, super süß auf jeden Fall. Hat sich voll die Mühe gegeben, beziehungsweise ist am selben Tag, ich hatte ja am Sonntag Geburtstag und da ist sie extra noch nach Holland gefahren, hat mir noch so Kuchen aus Dinkelmehl geholt und Vollkornmehl und so, weil ich esse ja keinen Weizen und so, ich bin ja ein ganz komischer Typ, ne? Kein Weizen, kein Fleisch und so. Hat auf jeden Fall sich richtig viel Mühe gegeben, hat mir noch Bier geholt von der Tankstelle und so, also so richtig nice, ich war völlig überrascht, also richtiger Überraschungsgeburtstag quasi, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir halt irgendwas machen. Und auf einmal war die Hütte voll, Essen war da, es war auf jeden Fall mega und ja, die Giants haben gewonnen, beste Geschenk und danke an die Community, viele Glückwünsche erhalten, richtig süß von euch und ja, vielen Dank an der Stelle, richtig nice.
Ja, ich muss deine Nachricht, muss ich jetzt mal zitieren, ich zitiere Raphael, gestern um 14.06 Uhr, habe total vergessen, dass ich Geburtstag habe. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich es um 18 Uhr zum Livestream schaffe.
Könntest ja, du übernehmen. Das ist ja echt auch kein Witz, ne? Also ich hatte bis quasi Samstagabend gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich Geburtstag habe, weil das wirklich bei uns, ne, einfach nicht so, also bei mir zumindest nicht so der Fall ist, dass ich das so zelebriere. Und das war wirklich, wirklich Real Talk einfach. Ich habe es echt bis dahin gar nicht gecheckt und schön, dass du eingesprungen bist. Ich habe ja teilweise auch geguckt und ja, ich hoffe, du hast gute Tipps gegeben und aber Process größer Result auf jeden Fall, ne? Es sei denn, ne? Aber nice, dass du eingesprungen bist. Das war sehr gut, weil ich bin erst um 8 Uhr, glaube ich, zum Football erst gekommen, hab dann alles nachgeholt, aber ja, war geil. War irgendwie war schön. Ich weiß auch nicht. Also ich bin nicht so der Geburtstagstyp, aber es war ein schöner Tag. Ja, war schön.
Sehr schön, das freut mich. Herzlichen Glückwunsch nachträglich hier im offiziellen Teil. Dann natürlich auch, wünschen dir auch ganz viel im Chat. Ja, ich habe einige Male, das ist mir im Gedächtnis hängen geblieben, weil wir haben ja eben im Vorfeld noch drüber gesprochen, Jalen Reagor empfohlen. Process, größer Result. Also wir werden nachher drauf kommen, an wen die Targets für Jalen Reagor dann im Endeffekt gingen. Jetzt gibt's erstmal ein paar Verletzungs-News und wenn ich hier irgendeinen Spieler vergesse, dann werden wir den mit Sicherheit bei den jeweiligen Paarungen ansprechen. Wir haben auf Quarterback natürlich die größte News, dass Jimmy Garoppolo out war gestern schon während des Spiels. Der hatte Wade, was ihn wahrscheinlich dann eben auch nächste Woche zwingen wird auszusetzen. Dazu ist noch Offensive Tackle Trent Williams out mit einer Shoulder Injury, beziehungsweise ist nicht out, aber er ist verletzt. Mal gucken, wie sich das nächste Woche gegen die Cardinals dann auswirkt. Dann haben wir Teddy Bridgewater, der mit einer Concussion raus musste, also ist auch im Protokoll, das Ganze muss man auch beobachten. Auf Running Back haben wir David Montgomery, es wurde ja vermutet, dass es ein MCL-Sprain ist, also MCL ist, glaube ich, das Innenband im Knie, weiß ich gerade gar nicht, ACL ist ja, meine ich, Kreuzband, aber das ist wohl erstmal ausgeschlossen, es soll nicht so schlimm sein, aber was nicht so schlimm heißt, wissen wir bisher leider auch noch nicht. Dann haben wir Joe Mixon, Week-to-Week mit Ankle Sprain. Und was, ja, worauf ich nachher noch eingehen werde, was bisher keine News wert war, aber Antonio Gibson hat einen fiesen Hit gegen die Rippe bekommen und war danach sozusagen auch quasi out. Dann haben wir Wide Receiver Will Fuller. NA habe ich da wahrscheinlich stehen, weil ich keinen Status weiß. Er ist einfach out gewesen.
Ich glaube, Broken Finger, Week to Week, wie ich jetzt der letzte Stand war. Okay. Auf jeden Fall Week to Week. Gut für alle Devonta Parker, oder? Auf jeden Fall. Und Waddle natürlich.
Ja. Und dann haben wir noch auf Tight End Logan Thomas mit Hamstring. Der musste auch das Spiel verlassen. Und ja, wie gesagt, falls ich irgendwen vergessen habe, dann gehen wir mit Sicherheit bei den Matchups drauf ein. Ich glaube, das waren so die wichtigsten für euer Fantasy-Team. Und wir können direkt mit der Recap starten. Wir haben da natürlich den ersten Banger direkt zu Beginn aus der NFC. Oh, weil ich komme mit den Himmelsrichtungen immer durcheinander, aber ich glaube, North müsste es dann sein. Detroit at Chicago. Und da ist für mich das größte Recap auf Quarterback natürlich gewesen, dass Justin Fields endlich ja nicht nur gestartet ist, sondern eben auch ein ordentliches Spiel gemacht hat. Also sein EPA per Play war außerhalb der Garbage Time doppelt so hoch wie am Nummer 2 gerankten Kyler Murray. Hat ein A-Dot von 20 gehabt. Wir haben ja schon vermutet, also wir haben ja schon gesagt, kauft Darnell Mooney, weil ihm das zugutekommt. Also Justin Fields auch Nummer 3 nach Pass, Deep Passing Grade bei PFF. Von daher, wie fandst du Justin Fields Spiel?
Ja, klare Steigerung natürlich, ne? Hat man schon ganz klar gesehen, dass man da auf jeden Fall mit ihm diesmal gearbeitet hat und ihn nicht in ein Scheme reingepackt hat, was gar nicht zu ihm passt. Hatte immer noch Würfe dabei, die natürlich nicht gut waren, aber ey, ist ein Rookie, macht natürlich seine Fehler. Aber Matt Nagy hat ja schon gesagt, ne? Wenn Dalton fit ist, spielt Dalton. Und ich gehe davon aus, dass wir nächsten Spieltag wieder Andy Dalton sehen. Von daher würde ich sagen, macht das jetzt nicht so viel. Ich mache mir eher Sorgen um Allen Robinson. Ja, Daniel Mooney, klar, war schön. Sechs Tage, über 100 Yards, war ein schönes Spiel. Aber what the fuck? Also A-Rob ist ja wohl mal, das ist ja komplett off. Ja, also 3 Receptions, 3 Targets, 63 Yards, 13 Tages in den letzten 3 Spielen. Und diese Woche halt auch mit dem Mega-Matchup, ne? Mit dem, also ein besseres Matchup kannst du nicht haben. Das war auch immer, was ich gesagt habe, ey, spiel A-Rob, weil besser geht's nicht mehr. Wenn er da nicht performt, also ich bin fast sprachlos, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Er ist ein überragender Wide Receiver, aber wenn der keine Targets sieht, kann der halt auch nichts machen, ne? Also für mich ist der Rest of Season so ein High-End Wide Receiver 3. Ich habe mal so jetzt nicht Rest-of-Season-Rankings gemacht, aber mal so grob eine Einschätzung gegeben. Für mich ist er so Wide Receiver 30, so hinter einem Cooks, hinter einem Corey Davis, hinter einem Devonta Smith oder Golladay, sowas. Aber auf Weekly-Basis kannst du ihm nicht vertrauen. Da müssen wir erstmal abwarten, was da jetzt passiert die nächsten Wochen. Aber das ist wirklich, also jedes Jahr irgendwie dasselbe gefühlt, ne? Aber so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie mit ihm, ne? Also er hat zumindest immer seine Targets gesehen. Er war immer in einer schlechten Offense, in einem schlechten Quarterback, aber er hat halt immer seine Targets und hat geliefert. Und jetzt halt wirklich, also 13 Targets in den letzten 3 Spielen, das ist wirklich crazy und ist momentan einfach nicht spielbar.
Ja, ich habe ja auch gesagt, also gegen die Nummer 32 Defense der NFL ist es quasi seine letzte Chance, ne? Die hat er sozusagen nicht genutzt. Also mein Panik, wie sagt man, Panikometer oder was? Mein Panikfaktor ist relativ hoch. Ich würde ihn zwischen 6 und 8 irgendwo, nehmen wir die 7, ist die Mitte, 7 von 10 einschätzen. Also Hoffnung besteht noch, ne? So 3 Pünktchen Hoffnung sind noch da.
Aber nur wegen dem Talent, oder?
Ja, Allen Robinson ist halt ein richtig geiler Receiver, also das kann man ja nicht anders sagen. Deshalb, es gibt mit Sicherheit Optionen, die man nächste Woche eher starten kann als Allen Robinson.
Ja, das Gemeine ist ja bei einem Allen Robinson, dass die halt nächste Woche gegen Las Vegas spielen. Also das ist schon wieder ein gutes Matchup. Aber du kannst ihn einfach nicht aufstellen, ne? Und das ist halt super gemein. Also der kann dir gerne auf der Bank wahrscheinlich 30 Punkte machen und du denkst dir, Mann, warum habe ich jetzt diese Woche ihm nicht vertraut? Er ist quasi nicht spielbar nächste Woche. Ich meine, auf welcher Grundlage willst du den starten? Ne? 4 Targets gegen Cincinnati, 6 Targets gegen Cleveland, 3 gegen Detroit. Du kannst den quasi nicht aufstellen.
Ja, selbst Cole Kmet hatte einen besseren Whopper in Woche 4 als Allen Robinson und da hört für mich dann tatsächlich der Spaß auf.
Auf jeden Fall safe. Ja, das ist halt, wenn Mooney auch noch wirklich richtig gut gespielt hat, ja, also Mooney ist ja auch ein guter Wide Receiver und läuft ja auch super Routen und wenn der halt auch besser dann performt und besser aussieht im Gesamtpaket, ja, mit Receptions, mit der Opportunity, mit der Production, 125 Receiving Yards, ja, dann wird's halt irgendwann dünn, ne? Also ist nicht spielbar, meiner Meinung nach.
So ist es. Ja, Monty verletzt, habe ich eben schon angesprochen. Wir werden mit Sicherheit später über Damian Williams sprechen müssen. Das würde ich dann auf die Rubrik des Take-Em Tuesdays vertagen. Und wir können dann zu den Detroit Lions kommen. Auf Quarterback gab es jetzt nicht so viel, was ich beobachtet habe. Also Jared Goff, ja, ist halt Jared Goff. Dann haben wir auf Running Back Jamal Williams, der wieder ein solides Spiel gemacht hat. Wie gehst du mit Jamal Williams Rest of Season um? Bleibt er für dich dieser solide Flexer? Sagst du Sell High oder was machst du mit ihm?
Ein solider Flexer nicht. Desperate Flexer für mich weiterhin. 14 Carries, 66 Yards. Liest dich erstmal ganz okay, ne? Klar, keine Frage. Aber die Targets gehen auch ganz klar nach unten. In der ersten Woche noch 9 Targets. Zweite Woche ganz klarer Drop-off auf 3 Targets. Dann dritte Woche nur 2 Targets. Jetzt gar kein Target. Also, das ist nicht mehr als Desperate Flex, ne? Also in so einer Offense nur Carries zu bekommen, ist halt schwierig. Neben dem Swift, der ganz klar der bessere Running Back ist und halt auch die Targets sieht. Und ja, also für mich Desperate Flex Guy, und Swift bleibt halt ein High-End Running Back 2, auch wenn es diese Woche vielleicht nicht so aussah mit seinen 12 Touches für insgesamt 49 Yards. Also insgesamt, also nicht gut gemacht, nur 7 Punkte. Aber er ist halt dieser Upside-Spieler auf Running Back, den du halt jede Woche aufstellst, ohne Frage. Aber Jamal Williams, Desperate Flex haben wir nicht.
Ja. Sehr gut, dann könnten wir jetzt noch über Wide Receiver sprechen. ja, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Genau, kann man auch lassen. Das Problem ist halt bei Detroit, letzte Woche war es, glaube ich, Khalif Raymond. Ich komme da auch mit den Wochen mittlerweile schon durcheinander. Also Quintus Cephas war es, glaube ich, in Woche 2, dann war es in Woche 3 Khalif Raymond. Und ja, diese Woche war es dann mit den meisten Targets jetzt, gut, neben TJ Hockenson natürlich auch Amon Ross St. Brown, der dann auch viel gesehen hat. Also Lass es einfach sein mit Detroit am besten. Ja, wird natürlich spannend zu sehen, was passiert, wenn Tyrell Williams wiederkommt. Aber ja, du wolltest noch was sagen.
Genau, falls sich jemand fragt, warum wir jetzt Khalif Raymond einfach unterschlagen mit seinen 2 Touchdowns und 18 Fantasy-Punkte. Ja, weil es einfach nicht konstant sein wird und viele Wide Receiver so um die 6 Targets jetzt einfach mal im Durchschnitt zu sagen, 6 Targets sehen. Und das ist halt in so einer Offense nicht viel wert. Und die Einzigen, die du spielst, sind halt Hockenson und Swift mit komplettem Selbstvertrauen. Hockenson auch wieder 8 Targets, 4 Receptions, 42. Christian hat es ja gesagt, gegen Chicago ist kein gutes Matchup. War auch in meinem Receiver-Flex-Ranking eher ein Sit. Ne? Wer die Rankings abchecken will, auch gerade für Receiver-Flex, da war er eher ein Sit. Von daher können wir eigentlich weitermachen, weil da ist keiner außer Swift und Hockenson, die man jede Woche startet.
Sehr gut, dann machen wir auch tatsächlich direkt weiter und wir sind schon beim nächsten Matchup und das ist Tennessee at New York und zwar bei den Jets und ich habe mich ja tierisch gefreut, nicht nur für ihn als Person, sondern ja auch für ein paar Fantasy-Shares, die ich habe. Zach Wilson hat endlich mal ein gutes Spiel gemacht, also ich war begeistert. Du auch.
Ja. Mega Spiel, richtig geil. Einer der Highlight-Plays diese Woche war ja auf jeden Fall der Touchdown von Corey Davis, ne, wo er aus der Pocket rausläuft und Corey Davis sagt, ey, geh downfield, geh nicht die Outroute.
Ja, ja.
Richtig nice, ja. Corey Davis umgesetzt, der Ball perfekt, Money Throw, geil gefangen. Richtig geiles Play, da sieht man auch die Upside von Zach Wilson. Ne? Das wird nicht konstant die ganze das ganze Jahr so sein, ne? Hat man ja auch gesehen in den vergangenen Wochen. Aber schön zu sehen, dass da eine Steigerung, stetige Steigerung sich da stattfindet. Michael Carter ist der klare Leadback, ne? Mittlerweile ganz klar über Coleman, ganz klar über Ty Johnson, hatte jetzt seine 14 Touches. Ich hoffe, das geht noch mehr so Richtung 15 bis 20, aber er sieht die Goal-Line, er sieht die Inside 5, Inside 10. Ich wünsche mir noch ein paar mehr Receptions, aber gut, ne, man kann auch nicht viel erwarten, ist halt noch ein Rookie. So langsam kommt er in die Flex-Appeal-Phase, auf jeden Fall da bei Low für mich immer noch. Corey Davis, da bin ich ein bisschen zwiegespalten mittlerweile, muss ich sagen. War ein geiler Touchdown, ne? Hatte auch 4 Receptions, 7 Targets, 111 Yards, 18 Fantasy-Punkte. Aber die Anwesenheit von Crowder macht mir richtig Sorgen. Ne? Also Crowder, 9 Targets, 7 Receptions, 61 Yards, 1 Touchdown. Und ich habe da ein bisschen Angst, dass die Targets halt nicht mehr so stark sein werden für Corey Davis Rest of Season mit der Ankunft von Crowder. Und von daher bin ich da so ein bisschen off, weil Elijah Moore war ja ganz raus. Ne? Wenn der wieder zurückkommt, sieht er auch wieder mehr Playing Time. Also Elijah Moore outside mit Davis, Crowder in der Mitte, der ein Target-Monster ist. Upside ist immer noch da für Corey Davis, also ich glaube, der Floor ist ein bisschen minimal runtergegangen.
Ja, ich glaube auch. Also dadurch, dass Davis halt die Air Yards im Moment sieht, immer noch gut gewesen gestern, aber wie du schon sagst, ne, wenn jetzt Elijah Moore wiederkommt, dann kann es nur gut für Zach Wilson sein. Ich glaube, Lorenz war es heute, der gepostet hat, Zach Wilson in der Pocket ist ungefähr, es war so ein SpongeBob-Meme, glaube ich, so ein geschliffener Schwamm und ein aufgepumpter Muskelprotz SpongeBob war es, wenn er outside of the structure was machen muss, Zach Wilson. So war es ja auch bei BYU meistens. Also ziemlich geil. Ich glaube, wenn Elijah Moore jetzt wiederkommt, also Corey Davis, Elijah Moore, Jamison Crowder, ja, das könnte ganz gut werden. Aber das Problem für uns als Fantasy-Spieler ist dann eben, dass man ja wieder weiterhin nicht weiß, welchem Wide Receiver man da vertrauen kann. Und wir dann wieder eine Woche, zwei Wochen weiter gucken müssen und bis dahin nicht schlauer sind. Deswegen würde ich tatsächlich erstmal ja davon Abstand nehmen, beziehungsweise wenn ich Davis habe, dann klar, gucken wir natürlich am Samstag auf die Matchups und sagen, über wen wir den zum Beispiel spielen würden, und dann stellen wir den auf.
Nicht falsch verstehen, ist jetzt für mich kein Drop-Kandidat, oder ich sage, dass ich will den nicht aufstellen oder so, eine gegen Atlanta
zu genau.
Für mich auch ein klarer Start auch, ne, keine Frage. Nur ich finde, sein Ceiling hat sich sein Floor ist weniger geworden, und sein Ceiling ist auch weniger geworden, weil einfach Crowder wieder da ist und Elijah Moore wieder zurückkommt. Deswegen ist Corey Davis so ein Sell-High-Kandidat, ja. Also wenn man jetzt vielleicht einen Abnehmer finden kann, dann würde ich Corey Davis auf jeden Fall hoch verkaufen, weil er hat bisher die Opportunity klar gesehen, aber das Team hat sich jetzt etwas verändert, auch jetzt mit Michael Carter mehr im Rushing-Game und sowas. Man läuft ein bisschen mehr, man hat mehr Receiving-Optionen, deswegen Corey Davis im Zweifel eher verkaufen, aber er bleibt Rest of Season für mich auf jeden Fall ein Flexer mit Upside, ne? Soll jetzt nicht komplett negativ klingen.
Ja, so ist es. Dann kommen wir zur Gegenseite, Tennessee Titans. Ja, Ryan Tannehill war mehr oder weniger wie erwartet. 7 Sacks ist natürlich trotzdem schon eine Sache, weiß ich nicht. Ja, ich habe mir einen Lollinger aufgeschrieben, also ich habe gelacht. Aber im Prinzip war alles wie erwartet. Also Derrick Henry dann auch, klar, am Anfang gar nicht so ein krasses Spiel gehabt. Hinten raus dann doch noch einige Punkte erarbeitet. Und über die Wide Receiver auch hier, ohne jetzt disrespectful zu sein, aber da brauchen wir nicht sprechen, weil es kommen AJ Brown und Julio Jones wieder und es lohnt sich einfach, keinen davon zu haben.
Absolut.
Dann sind wir bei Cleveland gegen oder at Minnesota, und das war ein echtes Down-Game. Also ich war da überrascht, was Baker Mayfield sich da für einen Schrott zusammenspielt. Das hat mich schwer überrascht. Du hast dich, glaube ich, auch einmal ganz schwer geärgert, weil du irgendwo Odell Beckham wahrscheinlich aufgestellt hattest oder so, auf jeden Fall.
Ja. Nee, ich selber habe ihn aufgestellt, ja. Und ich habe auch Leuten empfohlen, den aufzustellen. Ja. Ich habe zum Beispiel auch gesagt, Hopkins benchen, dafür Beckham. War eigentlich ein ganz guter Prozess, weil Hopkins kommen wir ja später wahrscheinlich noch drauf zu, ne? Ja. Hat AJ Green halt neben sich. Es war halt unfassbar, ja. Also er hat potential 2 Touchdowns gefangen, Beckham, ja. Also er wurde einfach 2-mal überworfen. Und das ist, also einmal für Big Gain Yards, ich glaube, das waren so 35 Yards, und einmal kurz vor Schluss, ja, das war einfach Walk-in-Touchdown gewesen. Und also ich bin wirklich also ich konnte es nicht glauben, ja, wie wide open der teilweise ist und wie krass der verfehlt wird. Also der hatte 7 Targets, hatte nur 2 Receptions für 27 Yards, und das lag bei weitem nicht an Odell Beckham, sondern ganz klar bei Mayfield. Und da frage ich mich wirklich, diese Chemistry, ja, die wir ja auch letztes Jahr gesehen haben, die nicht vorhanden war, die jetzt wieder nicht vorhanden ist. Also das ist einfach wow, ne? Wie kann man so einen Wide Receiver, wie kann man da keine Chemie haben, wie kann man da nicht connected sein? Also das ist wirklich erschreckend. Also Odell Beckham hätte ein Monsterspiel gehabt, ein Monsterspiel, aber Mayfield hat einfach komplett verkackt.
Ja, das Ding ist ja, dass Baker Mayfield die letzten Wochen eben auch gar nicht mal so schlecht aussah. Ich gucke gerade, ja, ein durchschnittlicher Quarterback, dadurch, dass jetzt Woche 4 dabei war, müsste jetzt Woche 4 mal eliminieren, aber er sah auf jeden Fall gut aus in den ersten Wochen, und jetzt kommt eben so eine Woche, was eine richtige Shitshow war, muss man ja fairerweise sagen. Also da war ja wirklich nicht, genau, er war Quarterback Nummer 5 die ersten 3 Wochen, und wenn er jetzt schon im Mittelfeld landet, also jetzt müsste ich mal gucken, was er in Woche 4 war, da kann nicht mehr viel hinter ihm gewesen sein. Er hat wirklich nichts getroffen. Also das war schon echt erschreckend. Odell Beckham Jr. mit einem Whopper von 0,64, 144 Air Yards, die 7 Targets hast du schon angesprochen, also sieht trotzdem eben noch die Opportunity. In beiden Wochen, in denen er jetzt gespielt hat, ein Whopper von 0,73, 16 Targets, fast 300 Air Yards, also wenn Baker Mayfield sich gestern gerafft hätte, dann wäre Odell Beckham Jr. jetzt ein positives
Ding gewesen. Mega Spiel hätte der gehabt.
Genau.
Und ich hätte mein Hörerliga-Matchup gewonnen.
Okay, ich habe mein erstes verloren diese Woche, das nagt an mir, ja. Aber dann würden wir jetzt positiv eben über OBJ reden, das tun wir jetzt leider nicht, und deshalb gehen wir weiter zu Minnesota. Ich habe es mir hier noch aufgeschrieben, nur Locke und Mills waren schlechter, ja, gut, dass ich gerade nochmal geguckt habe, aber Mayfield war der drittschlechteste Quarterback der Woche. So, gehen wir weiter zu Minnesota. Ja, Kirk Cousins für mich nichts, worüber man sprechen muss, was man so erwarten konnte, sehen durfte. Dann haben wir Dalvin Cook und viele haben mich gefragt, auch im jetzt, wo wir wieder beim Startset Sunday dann sind, soll ich Dalvin Cook spielen? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Also wenn ein Running Back active und fit ist, dann spielst du den und dann wird er auch eingesetzt. Ja, das war bei Dalvin Cook jetzt leider nicht der Fall.
Ja,
was machen wir mit Dalvin Cook?
Also ja, bei solchen Sachen generell ist immer der Advice, also wenn die keine Designation vorm Spiel bekommen, dass sie einen Snap-Count haben, dann spielst du den einfach. Also du musst damit rechnen, dass er vielleicht re-aggravated, ne? Also ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber dass er sich erneut verletzt an der Verletzung, keine Ahnung. Aber das kann halt immer passieren, aber einen Dalvin Cook setzt du nicht auf die Bank, ne? Das ist klar. Wenn die sagen, der spielt, dann spielt er auch, hatte ja auch 11 Touches, hat sich dann erneut verletzt, war dann raus, aber sie haben es halt mit ihm probiert und du hast eigentlich keine andere Wahl bei so einem High, ja, bei so einem Elite-Running-Back, den auf die Bank zu setzen. Das geht einfach nicht. Deswegen muss man halt damit rechnen, muss dann jeder für sich selber evaluieren, ob er das Risiko eingehen möchte. Für mich ein No-Brainer, dass du Dalvin Cook gespielt hast.
Ja, so würde ich es auch sagen. Genau, dann möchtest du was zu den Wide Receivers sagen? Ich,
Adam war, und
Justin Jefferson.
War halt insgesamt ein Off-Day, ne? Also der Pass-Rush von Cleveland ist halt real, so. Die ganze Defense ist real. Deswegen war Kirk Cousins. Das
auf jeden Fall.
Hatte halt seine Schwierigkeiten, ne? Aber die Opportunity war da, wie jede Woche für Jefferson. 7 Targets, Adam Thielen 8 Targets. Sah halt jetzt halt nicht gut aus. Jefferson zum Glück noch einen Touchdown gefangen, aber Opportunity ist da. Moving forward aufstellen, keine Frage. War ein Off-Day für alle.
Ja, so ist es. Aber die Targets auch für KJ Osborne, Tyler Conklin waren nichtsdestotrotz da. Und nächste Woche geht's dann weiter. Dann haben wir Carolina at Dallas. Erst kam ja Sam Darnold und hat, man dachte zuerst, Mensch, hat irgendjemand Sam Darnold erklärt, was er zu tun hat, und Sam Darnold ist doch noch ein guter Quarterback geworden, hat jetzt auch die meisten Rushing-Touchdowns tatsächlich, also ich habe mich an Cam Newton zurückerinnert gefühlt, aber also es war schon geil, war schon ganz geil.
Cam
und dann,
Darnold.
Cam Darnold, genau, und dann ist es aber ganz krass abgeflacht und ich habe ihn später noch beschimpft. Das war schon dann teilweise echt schwer mit anzusehen, weil das Problem, was ich hatte, ich habe auch vielen Leuten Terrace Marshall natürlich empfohlen. Ich habe eine Szene habe ich auf Twitter gestellt, wo ich mir dann nur dachte, Sam, geh bitte einfach, also verlass den Platz, weil man sieht, wie Terrace Marshall eine Corner Route läuft, komplett blank ist, je nachdem, was der Safety hinten macht, den Touchdown läuft, wären quasi, keine Ahnung, wären 40, 50 Yards gewesen, und Sam Darnold forciert, war das sogar eine Interception? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Forciert diesen Ball auf die auf eine In-Route, was meine ich dann, zu Robbie Anderson, und es kommt einfach nur Schrott bei rum. Terrace Marshall wäre komplett frei gewesen und das war symbolisch für dieses ganze Spiel. Sam Darnold hat irgendwie auf seine Connection mit Robbie Anderson gepocht und wollte den irgendwie wieder ins Spiel bringen. Weil die Coaches das im Vorfeld so gesagt haben, musste er das tun. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber da war ich echt sauer.
Ja, seine Safety-Anspielstation oder sein Playmaker ist halt DJ Moore, ne? Da geht halt der erste Blick hin, wenn der nicht offen ist.
Ja, das sowieso,
geht der nicht durch 3, 4 Reads und also so schnell ist er halt nicht in seinem Progress und das weiß man ja. Von daher, ihr könnt eigentlich nur DJ Moore starten. Robbie Anderson hatte diese Woche halt auch wieder seine Chance, ne? Hat auch Targets gesehen. Null Production, also die Chemie mit Sam Darnold ist halt nicht da. Die kennen sich auch gar nicht. Ich glaube, wie lange spielen die schon zusammen? So 4 Jahre oder so. Aber egal. Also DJ Moore ist halt ein Banger, so, den stellst du halt auf, ne? 12 Targets, 8 Receptions, 113 Yards, 2 Touchdowns, 28 Fantasy-Punkte. Der ist halt ein Monster, stellst du jede Woche auf. Der hat halt dieses Jahr diese Robbie Anderson-Rolle von letztem Jahr, die ist halt Money, ne? Diese Intermediate, kurzen Routen, erster Look, Playmaker. Richtig nice. Robbie Anderson und Terrace Marshall sind halt nicht spielbar, weil die einfach ja die zweite, dritte Option sind und so weit ist Sam Darnold halt nicht. Er ist halt ein guter Fantasy-Quarterback, wie auch von mir predicted. Yes! Endlich mal habe ich es richtig gesagt. Aber Real Life gesehen ist halt immer noch nicht Sahne. Von daher, ja, können wir zu den Running Backs kommen. Und da ist, glaube ich, Chuba Hubbard derjenige, wo wir uns, glaube ich, jetzt erstmal keine Sorgen machen müssen. War jetzt keine gute Woche oder so. Leider haben wir das gesehen, was ich ja schon vermutet hatte, weswegen er für mich nur so ein Running Back 2 war, mit Running Back 2, weil die Receptions halt nicht zu ihm gehen. Ne? Diesmal war es Rodney Smith, der 5 Receptions hatte für 48 Yards, Chuba Hubbard nur 2. Deswegen ist er halt so ein Running Back 2 mit und halt kein Mike Davis von letztem Jahr, so ein Borderline Running Back 1, den du aufstellst jede Woche. Von daher, aber Chuba Hubbard hat natürlich einen guten Floor, ne? Keine Frage. 13 Carries für 57 Yards, 8 Fantasy-Punkte. Ist ein ordentlicher Floor, aber kein Grund zur Sorge, den stellt ihr nächste Woche auch wieder auf. Aber schade, dass er die Tagezeit nicht sieht.
Ja. Kann ich genauso unterschreiben und habe hier auch nichts mehr zu den Carolina Panthers stehen. Deswegen gehen wir weiter zu den Dallas Cowboys. Ja, und da muss man erstmal sagen, Ezekiel Elliott sieht da richtig gut aus, Junge. Der hat dieser Panthers-Defense mal die Grenzen aufgezeigt, ne? Also 112 Yards after Contact. Ja. Sieg ist wieder da.
Ja, Sieg ist back, ne? Also war ja auch letzte Woche schon, ne, dass er besser aussah. Also ganz klarer Unterschied zu letztem Jahr, ne, mit seinem Fumbles, und dieses Jahr ist er viel mehr fokussiert. Ist immer noch ein guter Running Back, ist nicht mehr der Sieg von vor 2-3 Jahren, ne, ist natürlich auch klar, aber er macht seine Sache immer noch gut, ne. Er sieht die Touches, er sieht die Carries. Er bleibt halt weiterhin im Passing Game nicht so der große Faktor, ne. Tony Pollard frisst immer noch rein, sein Ceiling ist immer noch etwas limitiert. Aber er ist natürlich ein No-Brainer, dass er ihn aufstellt jede Woche. Ist so immer noch ein Top-10-Running-Back. Für mich jetzt eher so Richtung Top-8, Top-7 mit dieser steigenden Touch-Zahl, vor allem Carry-Zahl. Yards per Carry 7,15. Du hast ja gesagt, After Contact, richtig abgerissen. Also Ezekiel Elliott, schöner Bounce-Back auf jeden Fall. Und schön zu sehen, dass man den jetzt wieder jede Woche starten kann, ohne Bauchschmerzen. Pittsburgh Patrick mit Prime abonniert. Appreciate. Und Tony Pollard bleibt natürlich jemand, den du halt nicht aufstellst. Ne? Weil einfach zu wenig Touches. Ist so ein Desperate Flexer vielleicht, so wie Jamal Williams, aber auf den kannst du natürlich nicht Weekly Basis bauen.
Ja, wer auch ein Desperate Flexer war die letzten Wochen, ist CeeDee Lamb und alles, was dazugehört im Dallas Receiving Core. Also die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, was machen wir mit Zedarian und Co.? Ich glaube, CeeDee Lamb ist der Wide Receiver to own mit einem 0,6er Whopper, 6 Targets, 51 Air Yards leider nur. Die große Frage, die ich mir stelle, oder die große Hoffnung, die ich habe, sage ich mal, ist, wenn Michael Gallup wiederkommt, dass es quasi wieder normal in Anführungsstrichen wird. Ne? In Woche 1 hat man ja auch schon gesehen, was passieren kann, wenn es eben normal ist. CeeDee Lamb, ich habe ja vor der Saison schon gesagt, ich glaube, dass CeeDee Lamb die ganz klare Nummer 1 da wird und Gallup und Cooper sich da die 2A und 2B teilen. Und ich hoffe, so wird's auch wieder sein. Und was gestern auch vor allem das Problem war, dass sie ja eben, ne, wir hatten es gerade bei Sieg angesprochen, sie konnten das Spiel ganz gemütlich auslaufen. Sie haben ja zwischenzeitlich damit über 20 Punkten, meine ich, geführt. Also, sie waren halt auch nicht gefordert in dem Sinne.
Absolut, absolut. Für mich ein bisschen beunruhigend halt, ne? In Woche 2 Dak Prescott mit 27 Passing Attempts. Woche 3 gegen Philadelphia 26 Passing Attempts. Jetzt Woche 4 gegen Carolina 22 Passing Attempts. Zudem sehen halt die Tight Ends massig Targets, ja. Also mal wieder, die beiden sind ja irgendwie, ja, die kann man irgendwie beide aufstellen, ich weiß auch nicht. Also Schulz natürlich irgendwie diesmal der ganz klare Leadback im Tight End bei Committee, ja, ne? Also der ist wirklich ein Waiver-Wire-Pickup wert und den kannst du wirklich aufstellen, ne? 8 Targets, 6 Receptions, 58 Yards, Touchdown, Blake Jarwin 3 Targets, also sind schon mal 11 Targets von den 23 Passing Attempts, sind schon weg an die Tight Ends. Also von daher, das ist halt Gamescript-wise. Ja, die Cowboys machen halt das, was sie machen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Sie laufen halt viel, stellen beide Running Backs mal auf, laufen da Trick Plays. CeeDee Lamb sieht halt momentan das Volume nicht so ganz, nicht so viel. Aber für mich eher ein Buy-Low-Kandidat und ich glaube an bessere Zeiten, wenn wieder mehr gepasst wird. Ne? Aber man muss das halt auch realistisch sehen. Ne? Mit 23 Passing Attempts ist klar, dass da nicht viel für CeeDee Lamb übrig bleibt.
Ja, so sieht's aus. Also ich für mich auch ein ganz klarer Buy-Low nächste Woche gegen die Giants. Und wir haben ja Freitag gesagt, Dalton Schultz' Rolle hat sich nicht verändert, deswegen sehen wir da keine Upside, beziehungsweise ich hatte das gesagt. Ich weiß gar nicht, ob du mir zugestimmt hast, ich glaube schon.
Ja, ich hatte ja gesagt, dass beide halt die identische Route gelaufen sind und der eine hat ja den Touchdown gefangen, der andere
genau,
nicht.
Genau, stimmt.
Aber jetzt ist halt eine ganz andere Geschichte.
Genau, jetzt war er der Lead-Tight-End und wie du schon sagtest, hat sich da die Rolle verändert. Das muss man auf jeden Fall nochmal ganz klar herausstellen. Deswegen jetzt Schultz auf jeden Fall jemand, den man starten kann. Dann haben wir das Game auch hinter uns und wir kommen zu Houston at Buffalo. Jetzt schwierig, mit welchem Team ich anfange, weil zu Houston habe ich eigentlich gar nichts. Also da kann man nur den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Der Einzige, über den ich sprechen will, ist tatsächlich Brandon Cooks, weil Brandon Cooks natürlich ein absoluter Buy-Low im Moment für mich ist. Also hat 0,89er Whopper gehabt, 7 Targets, 91 Air Yards in Woche 1 bis 4, Whopper von 0,97, also Top 3 3 Top 5 Werte an Wide Receivern und von daher Cooks ist Matchup-proof, Cooks ist Quarterback-proof. Jetzt waren meine Down-Woche dabei, weil Mills einfach gar nichts geschissen bekam gegen die gute Buffalo-Defense und ja, das wird nächste Woche wieder anders.
Absolut, also wenn das der Flow ist von Brandon Cooks, ne, dann let's fucking go. Hat gegen Tre'Davious White gespielt, der ein sehr, sehr guter Cornerback ist und sein Team hat 0 Punkte erzielt. Also wirklich 0 Punkte in einem NFL-Spiel. Ja, das ist wirklich eine Meisterleistung. Ne? Und er hatte 5 Receptions für 47 Yards und 7,2 Fantasy-Punkte. Das ist sein Low Floor. Also bei Low Cooks, also das ist ja, also ist eigentlich ein gutes Zeichen, ne? Ist natürlich schlecht gelaufen insgesamt dann Fantasy-wise, aber das ist der biggest Takeaway auf Houstons Seite, dass Brandon Cooks ein Every-Week-Starter ist.
Ja, nächste Woche geht's dann gegen die Patriots und die lassen zwar auch nicht so viel gegen Wide Receiver zu, aber das wird, denke ich, schon ein ganz anderes Spiel, auch wenn wir wissen, wie Bill Belichick gegen Rookie Quarterbacks agiert. Also von daher doch ein bisschen vorsichtig, aber trotzdem Brandon Cooks, wir haben es schon gesagt gehabt. Jetzt Buffalo. Ja, wir haben jetzt gesehen, dass Josh Allens Spiel letzte Woche tatsächlich der Ausreißer war. Also gestern war es wieder nicht gut. Irgendwo im Mittelmaß der NFL, was seine Zahlen angeht. Und ja, aber was zufriedenstellend war die Running Back Situation. Beide haben sogar was gesehen. Ich hatte ja tatsächlich erwartet, dass Zach Moss da der klare Leadback ist. Was man festhalten kann, ist, dass Zach Moss tatsächlich mehr Routen gelaufen ist als Devin Singletary, was mich mega überrascht hat, weil bisher war Devin Singletary ja mehr der Receiving Back. Glaubst du, das könnte darauf schließen, dass sie Zach Moss vielleicht im Laufe der Saison die Every-Down-Rolle geben werden?
Ich glaube nicht. Also, die haben 40-0 gewonnen. Das war ein Spiel für Running Backs. Die haben sind das schön ausgelaufen. Zach Moss mit 14 Carries, Devin Singletary mit 14 Carries. Also wenn die nächste Woche oder in den darauffolgenden Wochen einen Gegner haben, wo die Pace halten müssen, dann hast du da halt irgendwie 10 Carries für den einen und 8 Carries für den anderen. Und da sind halt beide nutzlos. Das war halt jetzt ein gutes Spiel, weil man auslaufen konnte. Aber ich will Rest of Season ehrlich gesagt mit beiden nicht viel zu tun haben. Das bleibt für mich ein messy Backfield. Ja. Zach Moss ist halt ja schon ein Flexer, der einen gewissen Floor mitbringt, aber Singletary ist halt weiterhin da. Ne? Singletary hat ihn ja sogar outtouched mit 15-14. Aber ich bleib da erstmal fern von diesem Backfield.
Ja, sehr gut. Ja, weil ich sehe das tatsächlich genauso. Also ich glaube auch nicht, dass da Zach Moss irgendwie eine Every-Down-Rolle und der klare Leadback wird. Von daher, ja, sehe ich das genauso. Wir können zu den Receivern kommen. Und
Okay, wenn wir Receiver, können wir auch Dawson Knox nehmen. Ich dachte, wir hatten die Receiver schon. Sorry. Ich wollte nur kurz Dawson Knox ansprechen, dass der, aber ja okay. 8 Targets,
ja, das, Receptions, klar,
37 Yards. Schon wieder Touchdown, diesmal 2. Also in 3 aufeinanderfolgenden Wochen jeweils ein Touchdown mindestens erzielt. Na, der ist für mich schon so ein Borderline Tight End 1. Ne? Also den kannst du schon aufstellen, wenn er auf dem Waiver ist, schon auch starten. Ist ein athletischer Typ. Also von mir aus, ihr wisst ja, wie das bei Tight End so ist. Wenn man sagt Borderline 1, dann ist Tight End 1, ist das schon gut. So. Von daher, Dawson Knox ist für mich schon jemand, den man aufpicken kann. Hat mich auf jeden Fall positiv überrascht, dass er jetzt konstant wenigstens seine Targets gesehen hat.
Ja, ich habe ihn in der Analytics-Liga, da hat er mir ordentlich Punkte wieder gebracht. Das erfreut mich jede Woche. Dawson Knox, da natürlich ein Every-Week-Tight-End-Starter. Und ich glaube auch auf der Receiver-Flex kann man je nach Matchup tatsächlich überlegen. Ne? Dawson Knox jetzt jede Woche mit mindestens 4 Targets oder einem Touchdown. Dieses Stat musste ich nehmen, weil er in einer Woche nur 3 Targets hatte. So ist das, wenn man Stats raussucht. Aber
war clever.
Mindestens 4 Targets oder ein Touchdown. Also das läuft. Wie gesagt, je nach Matchup, dann auch in der Receiver-Flex werden wir dann Freitag, Samstags behandeln. Ja, aber ganz klar, nichts, wo ich jetzt sagen würde, ey, den muss man unbedingt holen, sondern trotzdem immer noch der Streamer, der halt ist, weil Emmanuel Sanders und Stefon Diggs haben damit vor allem mit 30 beziehungsweise 35% Skillplay-Share. Als Skillplay habe ich mal bezeichnet, welches Target alles ein First Down und einen Touchdown erzielen kann. Also vor allem für Upside-Bowl-Settings jetzt interessant, wo man ja mit Receiver-Flex auch spielt. 30-35%, dann sind schon über 60% der Skillplays sozusagen weg, der First Downs und Touchdowns. Dawson Knox hat da nur 12% und diese Touchdown-Rate ist dann eben auch einfach nicht, sustainable.
Nicht
also haltbar. Es wird sich nicht so, genau, nicht haltbar, ja.
Same, bin bei dir.
Ja, sehr gut. Damit sind wir dann da auch schon durch und wir gehen weiter zum nächsten Matchup. Das sind die Giants at New Orleans. Und wir fangen mal mit wem willst du anfangen?
Daniel Jones.
Mit den Giants? Ja, also man muss festhalten, also auch James Winston, aber Daniel Jones ist ein richtig geiler Real-Life-Quarterback. Ne? Ich glaube, er wird im Moment so ein bisschen vom Coaching zurückgehalten, tatsächlich leider. Aber
absolut.
Der ist gut. Der ist gut.
Ja, ich heute auch eine nicht Diskussion, aber so einen kleinen Austausch gehabt mit Giants-Fans auf Twitter. Wir sind uns alle eigentlich einig, dass es nicht an Daniel Jones liegt, dass wir 1-3 sind. Oder nee, wir sind 2-2, oder? Glaube ich sogar. 2-2. es liegt nicht an Daniel Jones. Es war die erste, weil hier steht gerade 2-2, aber es sind 1-3, oder? Egal, scheiß drauf. Es liegt nicht an Daniel Jones, dass wir so abschneiden. Es liegt einfach am Coach. Der macht einfach in-game sehr, sehr viel falsch. Es liegt am OC, der macht, das Scheme ist nicht gut, ja, die Play-Designs sind nicht gut. Daniel Jones könnte man viel, viel besser einsetzen. Siehe Trevor Lawrence zum Beispiel im letzten Spiel mit RPOs und sowas. Aber Daniel Jones macht einen guten Job. Es könnte meiner Meinung nach trotzdem irgendwie am Ende so nicht reichen, dass man vielleicht sich mit einem Quarterback verstärkt, weil wenn man jetzt irgendwie 5-12 geht oder sowas, dann hat man quasi keine andere Wahl, als irgendwie den Quarterback zu tauschen. Dabei sollte man vielleicht das Regime tauschen. Aber das ist natürlich in der NFL nicht so einfach mit GM und sowas. Also von daher, Daniel Jones könnte am Ende der Saison auf jeden Fall so ein Leidtragender der ganzen Situation sein. Macht seine Sache aber sehr, sehr gut. Vor allem Fantasy-wise mega, ne? 402 Yards geworfen, 2 Touchdowns, 4 Carries für 27 Yards, 27 Fantasy-Punkte. Also Daniel Jones ist auf jeden Fall on fire.
Ja, ich habe heute schon überlegt, Patrick, ich bin in einer Analytics Redraft Liga, stehe ich nicht so gut da, sage ich mal, und ich habe schon überlegt, Patrick Mahomes für Daniel Jones plus X zu geben. Daniel Jones dort auch der viertbeste Quarterback über die Wochen, also auf einem Niveau von fast schon Kyler Murray, Junge, das geht doch gut rein, oder? Mhm. Also, aber lass uns nicht zu sehr mit Daniel Jones aufhalten, aber ein bisschen Lobhudelei auf deine Giants sei uns ja gegönnt, ne?
Auf jeden Fall. Ey, wenn wir das mal machen können, dann lass uns das mal bitte auskosten. Also, das ist ja Rarität hier, ne?
Ja. Aber ich habe gerade noch mal geguckt, in der NFL-App, ihr seid 1-3. Aber das soll das Ganze natürlich nicht
mehr. Ja, hier auf Sleeper steht tatsächlich 2-2. Ich weiß nicht warum. Aber vom Kopf her wusste ich 1-3 und dann war ich kurz verwirrt, aber ja.
Ja. Ja, dann haben wir Saquon Barkley. Da brauche ich nichts zu sagen. Ist halt Saquon Barkley, den spielt man sowieso. Was auf Wide Receiver viel interessanter für mich ist, ist, dass Kadarius Toney auf einmal aus dem Nichts, Phönix aus der Asche kommt mit einem, ja, nicht so ganz so geilen Whopper, 0,55, aber 9 Targets, 72 Air Yards. Kenny Gold, der hat nur 7 Targets gesehen. Also Kadarius Toney hat da gestern das Wide Receiver-Core angeführt.
Ja, sollte man jetzt aber auch nicht überbewerten, ne? Weil er hat halt die Shepard-Rolle eingenommen und wenn Shepard zurückkommt, wird er halt die Tony-Rolle dann wieder einnehmen. Von daher wäre ich da jetzt nicht so überragend aufgeregt. Von daher, Kadarius Toney war jetzt eine gute Woche. Wenn Shepard zurückkommt, ist er wieder weg. Kenny Gold, der für mich eigentlich die bessere News. 6 Reception, 116 Yards. Bessere Connection zu DJ, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Moving forward, freut mich das auf jeden Fall. Und da kann man auf jeden Fall aufgeregt sein. Ansonsten auf der Wide-Receiver-Position bin ich da eher, ehrlich gesagt, eher raus. Außer Evan Engram, 6 Targets, 5 Receptions, 27 Yards. Der ist auf jeden Fall auch ein Tight End Pickard wert. Aber sonst, wie gesagt, bei Kadarius Toney war ich sehr überrascht, dass die wussten, wie man ihn einsetzt. Das ist vielleicht ein guter Takeaway, wenn man Giants-Fan ist. Aber Fantasy-wise erwarte ich nicht viel von Kadarius Toney.
Alles klar, dann kommen wir jetzt zu den New Orleans Saints und Jameis Winston, der auch richtig gut war. Ich bin froh, Sean Payton hat uns ja die Möglichkeit gegeben, Jameis Winston und Taysom Hill direkt back-to-back zu vergleichen. Es war ja fast dasselbe Play, was dann sogar gespielt wurde. Jameis Winston hat ja diesen einen Touchdown geworfen, der wegen Holding zurückkam. Es war ein Deep Ball. Weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel Yards es gewesen wären, aber auch wieder bestimmt für irgendwie 40, 50, ich weiß nicht. Und direkt danach, also es war ein Holding, First and 20 war es dann, und direkt danach hat dann Taysom Hill versucht, ich nenne es mal, also man kann wirklich nicht sagen, er hat eine geworfen, sondern er hat versucht, einen Deep Ball zu werfen. Massiver Underthrow, und dann resultiert eben die Interception. Dementsprechend haben wir einen schönen 1-zu-1-Vergleich, warum es richtig ist, Jameis Winston, der glaube ich sogar irgendwie Top 3 Quarterback der Woche nach PFF-Grades ist, warum man den eben starten sollte.
Aber hast
Was du, das Problem?
Ja? Hast du eine Antwort für mich, warum er nicht viele Passing-Attempts sieht? Also er war wieder nur bei 23. Also erste Woche 20, dann 22, dann 21, wieder nur 23. Sie lagen zurück. Sie haben das Spiel verloren gegen die Giants. Also Kannst du dir das irgendwie erklären, dass man den so krass zurückhält? Weil du startest ja eigentlich Jameis Winston wegen seinem Upside und nicht wegen, weil er irgendwie, keine Ahnung, 13 Pässe completen kann oder 17 Pässe completen kann. Ja gut, dann kannst du halt jeden dahin stellen irgendwie. Du startest ihn ja, damit du ein High Ceiling hast, was dir halt überhaupt nicht einsetzen.
Ja, ich... Das, ja, da bin ich sprachlos. Ich kann es nämlich absolut nicht nachvollziehen, warum. Also ich habe das Gefühl, sie haben da irgendwie das Playbook immer noch von letzten Jahr, weil ihnen nichts Besseres einfiel. Und Drew Brees ist halt irgendwie kein Jameis Winston, hat einen A-Dot von 7,5. Also ist kompletter Bullshit, was sie da mit ihm machen. Du musst Jameis Winston da eben das Feld runterwerfen lassen. Ja, also ich habe tatsächlich keine Erklärung dafür. Guck gerade nochmal, wie er gegradet ist. Er ist sogar der beste Quarterback dieser Woche, als bester Quarterback geratet. Ich weiß es wirklich nicht. Sie halten ihn halt komplett zurück. Für Fantasy ist das halt echt Code, schlecht.
Super mies, ja.
Ja, du kannst Jameis Winston auch nicht vertrauen als Fantasy, nee. Obwohl, aus Fantasy-Sicht, obwohl er eben so ein guter Quarterback ist. Ja, und das weitere Problem ist dann eben, dass du aufgrund der geringen Passing Attempts, aufgrund des geringen A-Dots, allem möglichen, was da dran hängt, kannst du eben auch keinem Wide Receiver vertrauen. Es ist jetzt, Deontay Harris hat sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, aber ich, nee, also bis Michael Thomas dann nicht wieder da ist, kannst du keinem Saints Wide Receiver trauen.
Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass sie ihn so krass zurückhalten. Ich meine, sie haben mit Drew Brees, der keinen Arm mehr hatte, haben sie 40, 50 Passing Attempts gegeben. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht, wenn MT wieder zurück ist, vielleicht steigt das dann ein bisschen. Kann man nur hoffen. Aber wir müssen über den Elefanten im Raum sprechen. Alvin Kamara. What the fuck?
Ja, das ist ja noch die Sache. Vor allem, also sie geben keine Passing Attempts und dann pounden sie irgendwie für Alvin Kamara. Was hat er gehabt? 26 Attempts oder so? Und kein einziges Target. Das war sein erstes Spiel der Karriere ohne Target. Also da muss man sich wirklich fragen, was machen die Saints da? Sie haben ja, Moment mal, habt ihr gestern jetzt gewonnen oder nicht? Jetzt,
wir haben gewonnen, grade,
ja. Weil du eben 1-3, ja, okay, da war dann der erste Sieg. Ja, ich hatte nämlich auch einen Sieg im Kopf. Und sie haben ja die Quittung dann dafür bekommen, zum Glück, was mich sehr erfreut hat. Aber,
kann man nur hoffen, Ahnung, dass sie daraus Lehren ziehen, ne, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich sein Ansatz, weil sie verloren haben, dass sie da das Ganze evaluieren. Sie haben, glaube ich, auch eine Bye-Week in Woche 6, wenn mich nicht alles täuscht. Also sie haben jetzt noch ein Spiel, dann Bye-Week, soweit ich weiß. Genau, sie haben jetzt Washington, dann Bye-Week und dann Woche 7 gegen Seattle. Ja, Alvin Kamara ist jetzt on pace für über 300 Carries. Sein Season-High sind 197 Carries. Und er ist gleichzeitig on pace für nur 32 Receptions. Und er ist bisher nie unter 81 Receptions geblieben. Also, ich frage mich wirklich, was sie da machen. Und wenn du mich jetzt wirklich fragst, und ich frage mich halt einfach selber, er ist für mich momentan kein Top 3 Running Back, weil einfach das Ceiling fehlt, ohne die Targets, ohne die Receptions, weil 5 Receptions oder was sind halt wichtiger als 5 Carries oder sowas, ja, wenn man das jetzt in Relation stellt. Ja. Also Targets sind wichtiger als Carries, gerade in seinem Fall, weil er halt ein Ultra-Playmaker ist. Und ja, das ist auf jeden Fall erschreckend. Sein Ceiling ist krass limitiert ohne Targets. Deswegen ist jetzt Kamara für mich wirklich kein Buy-Low-Kandidat. Ich glaube, geht auch gar nicht, weil er ja auch, ne, 126 Yards erlaufen ist. Aber das ist nicht der Kamara, den ich haben will. Ich würde zum Beispiel einen Austin Eckler hätte ich jetzt momentan lieber als einen Alvin Kamara.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Vor allem verstehe ich es halt, also ich verstehe es wirklich nicht, weil sie können mit Alvin Kamara machen, was sie wollen. Ne? Sie können den ja Routen laufen lassen, wie sie lustig sind. Also der kann ja alles. Ne? Deswegen, ich habe jetzt gerade keine, leider kann ich nirgendwo sehen, was für Routen er tatsächlich gelaufen ist, außer mit dem Eye-Test selber. Aber All-22 war noch nicht draußen und das kostet zu viel Zeit. Aber nee, also ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich bin da ein bisschen ratlos. Alvin Kamara natürlich trotzdem immer noch die Upside, wenn sie ihn mal ordentlich einsetzen. Ich glaube, er bleibt weiterhin der Running Back 1 sowieso. Ja, aber die Frage ist halt tatsächlich, wie du schon sagst, wo ist da sein Ceiling im Moment?
Aber es ist diese Saison sehr, sehr krass, ne, dass du hast kaum noch einen Running Back, wo du sagst, okay, der hat ein Ceiling von 30, 40 Punkten. Das gibt's quasi gar nicht mehr. Derrick Henry so mit C-Mac, wenn er fit ist und guckt, sind das so die einzigen drei, die wirklich so ziemlich jedes Down sehen. Okay, Henry ist jetzt kein Passcatcher, aber wird auch immer mehr dort eingesetzt, aber sieht halt jedes Spiel 25 Carries, so von daher. Und sieht die Goal-Line halt easy, ne? Das ist ja bei Alvin Kamara auch noch ein Problem, dass Taysom Hill ihn einfach auch 2 Touchdowns geklaut hat, ne? Das ist auf jeden Fall ziemlich concerning. Von daher, das ist echt ein krasser Trend momentan, dass du hast vielleicht die Top 3 und danach hast du von 3 bis 13, 12, hast du so ungefähr eine Suppe. Du hast keinen Workout mehr danach, ne? Der, wo du sagst, okay, der hat Upside für 30 Punkte. Die haben alle so einen relativ guten Floor, weil sie ihre Rushing Carries sehen. Aber das Receiving Game, das teilen sich dann meistens mit dem Counterparter. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, so, ne? Bei den Running Backs.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann ich so stehen lassen. Du hast alles schon gesagt. Ja. Alvin Kamara auf jeden Fall da ein bisschen concerning. Wir gucken auf jeden Fall am Samstag nochmal auf das Matchup, aber man startet Alvin Kamara halt trotzdem weiterhin.
Ja, easy, klar.
Dann haben wir Kansas City at Philadelphia. Ein sehr spannendes Spiel für mich, für meine DFS-Shares auch. Da hatte ich tatsächlich viel mit Jalen Hurts und Devonta Smith. Ja, ich bin ja jetzt auch neu auf TikTok. Also ich habe ein TikTok-Video noch gemacht, wen man unbedingt noch kaufen sollte am Sonntag. Devonta Smith war einer davon und hat dann auch gezeigt, warum gegen die Kansas City Chiefs. Jetzt ist er eben wahrscheinlich nicht mehr der bei Low. Das bei Low-Fenster ist ein bisschen vorbei. Also Jalen Hurts ist, ja, sagen wir mal, for real, ne? Quarterback 6 in Woche 4, gute Leistung, und das klappte eben vor allem dann mit Devonta Smith, 0,66 Whopper, 10 Targets, 144 Air Yards und vor allem 37% der Skill Targets, also der First Down und Touchdown Targets. Ja, und dann haben eben Zach Ertz und, wenn ein Touchdown mehr gefallen wäre, hätte ich es noch in die Top 5 geschafft im DFS, aber das ist mir verwehrt geblieben. Ja, der wurde ja irgendwas zurückgenommen dann, dieser Touchdown. Das war dieser, ich erinnere mich, war auch einer von Ertz. Oder hat einen gedroppt.
Göttert war es, aber.
Ich meine auf jeden Fall Ertz. Kann sein, dass ich den gedroppten meine. Einer hat auf jeden Fall gedroppt. Da war ich kurz vorm Heulkrampf. Aber ja, Ertz und Gainwell haben eben dann das gesehen, was ich dachte, was Jalen Reagor sieht, ne? Also die Targets waren auf jeden Fall da für irgendwen und Reagor hat eben nicht davon profitiert. Aber lange Rede ohne Sinn, Devonta Smith vor allem mit Jalen Hurts dann eben jetzt der Wide Receiver, mit dem ich weitergehen will.
Ja. Auf jeden Fall der einzige Wide Receiver, den du aufstellen kannst, safe. Göttert mit 5 Targets, 5 Receptions, Zach Ertz mit 8 Targets, 6 Receptions. Startest du auch irgendwie beide, wenn du einen von denen hast, ne? Kommst du quasi kaum drum rum. Kannst du vielleicht gucken, dass du dich da vielleicht mit einem Trade verbessern kannst oder so. Aber ich glaube, wir müssen über die Runaway-Position sprechen, ne? Miles Sanders, das ist, ist mittlerweile ein Problem, ne?
Ja, also Miles Sanders, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, wie er gegradet ist, aber vom Eye-Test her sah das schon auch echt wirklich mega schlecht aus, muss ich sagen. Aber ich habe ja so die Befürchtung, dass ich da ein bisschen biased bin. Ne? Jeder weiß es ja. Ja. Aber ja, Miles Sanders Rushing Grade von 50,8, Kenneth Gainwell von 70,5. Also Miles Sanders war gestern halt echt einfach schlecht. Gainwell for Miles Sanders, it is happening, sage ich euch. Barista Renault fragt auch passend dazu, war das Gamescript oder ein Fingerzeig in Richtung Miles Sanders, Raphael?
Für mich Gamescript. Also du kannst Miles Sanders eigentlich nur aufstellen, wenn die Eagles Favorit sind. Also er ist halt ein Two-Down-Running-Back. Ähnlich wie ein James Conner vielleicht. Third Down ist klar bei Gainwell. Und wenn die halt im Rückstand liegen, passen die halt mehr. Und dann ist es halt ein Gamescript-Case. Von daher ist es für mich Gamescript. Wenn die Favorit sind, startet Sanders selbstbewusst. Wenn sie nicht Favorit sind, dann nur mit Bauchschmerzen in der Flex.
Ja, das passt. Also genau, ich glaube auch, also Gamescript hat da mit Sicherheit was zu tun, auch wenn ich natürlich immer noch glaube, dass Kenneth Gainwell da Miles Sanders den Rang ablaufen wird, aber gestern, also wenn die Eagles hinterherlaufen, zurückliegen, dann auf jeden Fall Kenneth Gainwell ein Flexer für mich und Miles Sanders, wie du schon sagst, wenn die Eagles Favorit sind, dann kann man ihn starten. Wir hatten ihn ja auch als Start empfohlen, weil es ja auch ein One-Score-Game werden sollte gegen Kansas City, dann auch mehr oder weniger schlechte Run-Defense, also ja, wir werden sehen. Dann sind wir mit den Eagles durch. Wir haben die Chiefs. Und was soll man zu den Chiefs groß sagen? Also, ja, fangen wir mit dem Running Back an. Mein Panikfaktor bei CEH steigt tatsächlich auch. Ich habe ihn mit 4 von 10 angegeben, was nicht an seiner Fantasy-Leistung liegt, weil Fantasy-Punkte hat er wieder gemacht. Aber er ist mittlerweile in einem Committee. Er hat 50% der Snaps nur gesehen und das ist meines Erachtens sehr concerning. Was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, wir haben weniger ein Committee gesehen. Wir haben einfach nur das gesehen, was wir die letzten Wochen gesehen hat, nämlich, dass Daryl Williams halt diese Inside 5, Inside 10 Goal-Line-Work gehört. Da waren sie diese Woche halt sehr, sehr oft unterwegs. Und er ist halt der Goal-Line-Back. Also von daher war das meiner Meinung nach weniger Committee, sondern einfach das, was wir die letzten Wochen gesehen haben, nur dass sie halt öfter in der Situation waren. CEH hat halt wenig Touchdown-Upside. Ja, hat wieder einen gemacht, ich weiß. Aber es ist halt Daryl Williams an der Goal-Line und das tut halt massiv weh. Ne? Also Clyde Edwards-Helaire mit 16 Touches für insgesamt 114 Yards und Touchdown, 19 Fantasy-Punkte, das hört sich wirklich gut an, aber er ist halt so ein Between-the-20s-Guys, ja, und der Rest gehört halt Daryl Williams und das ist halt concerning, ne? Und von daher, wenn ihr könnt, wenn jemand wirklich nur auf Production guckt, ist er immer noch für mich ein Sell-High-Kandidat, Clyde Edwards-Helaire.
Ja, das würde ich auch sagen. Und so mit den Goal-Line-Carries habe ich das tatsächlich noch gar nicht betrachtet, also ein wirklich sehr guter Punkt von dir. Dann haben wir natürlich die Wide Receiver, Junge, ich habe eben schon gesagt, DFS, Jalen Hurts mit Devonta Smith und mit Tyreek Hill dann zurückgespielt. Bam, 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 bam. 50 Punkte macht Tyreek Hill dann in PPR im DFS-Format mit noch, ich glaube, 3 Punkte gibt's ja dann bei 100 Yards. 3 Touchdowns gemacht, geil. Also wer Tyreek Hill diese Woche hatte, der hat wieder alles richtig gemacht. Den höchsten Whopper natürlich mit 1,12, 12 Targets, 163 Air Yards, 3 Touchdowns. Geiles Spiel. Travis Kelce hat darunter schwer gelitten. Ja. Aber ja, genau, Downreak von Kelce mit nur, keine Ahnung, 5-6 Punkten oder so.
Soll ich den nächste Woche aufstellen, Kelce? Kommen jetzt die Fragen. Nächste Woche Kelce aufstellen?
Schwierig, ja.
Ja, nee, aber
droppen die am besten.
Also droppen. Aber nee, Tyreek Hill ist halt doing Tyreek Hill things, ne? In der ersten Woche 31 Fantasy-Punkte, dann 2 Off-Weeks mit 4 Punkten, 6 Punkten, jetzt wieder 42. Er ist halt dieser High-Ceiling-Wide-Receiver, weil lustigerweise habe ich wirklich Fragen bekommen bezüglich meines Rankings, warum denn Tyreek Hill auf der 3 ist. Und da habe ich nur gesagt, es gibt quasi keinen Wide Receiver, der so ein Ceiling hat. Und deswegen ist er halt jede Woche Top 3. Egal, wie viele Punkte der hintereinander macht. Wenn er 10 Wochen hintereinander nur einen Punkt macht, ist er trotzdem Wide Receiver 3. Weil der kann halt jedes Mal komplett eskalieren und 50 Punkte auflegen. Und das ist halt Tyreek Hill. Ne? Du hast ihn halt geholt für sein High Ceiling und nicht für seinen High Floor.
Ja, der Unterschied ist da natürlich, vielleicht wird jetzt der eine oder andere fragen, warum ist das bei Allen Robinson dann auch nicht so, und wir sind da concerned, aber der hat halt auch eine geile Offense, ne? Der Tyreek Hill, immer noch eine Top, die beste Offense, meines Erachtens, also es kann schlimmstenfalls eine Top 3 Offense sein.
Weiß, wie du im Kopf hast, du Schlingel. Du Schlingel hast die Cardinals im Kopf. Hör doch auf, Junge.
Nein. Ja, zu den Cardinals kommen wir später auch noch. Also je nachdem, wen man dann fragt, aber ja, sind auf jeden Fall die beste Offense der NFL und von daher Tyreek Hill da ja jede Woche mit der Upside für mehr.
Genau, also dann, wenn man jetzt beim Thema vielleicht nur kurz bleibt, also Devonta Adams ist halt dieser Wide Receiver in den Top 3, der halt einen riesen Floor hat, ne? Tyreek Hill ist halt dieser Top 3 Wide Receiver, der halt dieses riesen Ceiling hat. Das ist halt der Unterschied zwischen den beiden, ne?
Ja. Ja, hervorragend, hervorragender Vergleich, das passt so. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, das ich dann auch gerne überspringen würde, weil wenn man von Kansas City at Philadelphia kommt und dann zu Indianapolis at Miami geht, da weiß man wirklich gar nicht mehr, was man sagen soll. Also Quarterbacks habe ich mir schon nur einen Strich gemacht, weil das, also Carson Wentz war gar nicht so schlecht, fairerweise, Carson Wentz, okay. Habe jetzt gerade gar nicht die Fantasy-Punkte im Kopf, die müssten aber, glaube ich, auch dann gar nicht so schlecht gewesen. Ja, okay, das ist nicht gut, aber auch nicht schlecht.
Passt.
Ist okay, ja. Ist okay, ne? Solider Floor. Ja. Und dann kommen wir zu den Wide Receivern. Michael Pittman, also da war wirklich alles genauso wie erwartet, ne? Michael Pittman, ein Whopper von 0,58, 8 Targets, 82 Air Yards, 21% Skillplays.
Wäre geil gewesen, wenn Wentz den nicht überworfen hätte in der Endzone. Er hätte halt einen Touchdown gefangen. Der war halt offen. Carson Wentz, der Dulli hat den einfach nicht getroffen. Also Michael Pittman habe ich so oft empfohlen. Hat mich so aufgeregt. Ne?
Ja. Ja, das Ding ist dann, Mo Ellie Cox hat halt mit 29% Skillplays, also First Downs und Touchdowns, dann eben davon profitiert, dass Michael Pittman auch diese schlechte Matchups gegen die Miami Cornerbacks hatte. Ja, deswegen da auch nicht überreagieren bei Mo Ali Cox, dem würde ich gar keine Beachtung schenken, nee, tatsächlich. Nee. Michael Schultz, Pittman ist da der Wide Receiver.
Genau, ja. Schultz oder Ertz oder Goddard, größer Mo Ali Cox, also nicht aufpicken, das willst du nicht. 3 Receptions, 2 Touchdowns, genau das willst du nicht. Also, ist natürlich schöne Production, aber darauf willst du nicht aufbauen.
Genau, Michael Pittman ist da ganz klar der Wide Receiver to own. Dann haben wir natürlich auch Jonathan Taylor mit 70 Yards After Contact. Also was soll er noch anderes machen? Hat auch wieder nur 50% Snapshare gesehen, aber ich habe da überhaupt keine Bedenken, weil Jonathan Taylor macht halt aus den Mitteln alles, also was er braucht. Die Upside ist natürlich dann auch wieder dadurch limitiert leider. Aber
ist halt wieder so ein Case, ne? Jonathan Taylor, Nick Chubb,
genau.
Kamara ist noch vor den anderen für mich, aber das ist so, weißt du, wenn keine Targets, keine Receptions, hast du einfach limitiertes Upside. Das ist einfach so. Aber Jonathan Taylor, wie auch von uns angekündigt in der Start-Sit-Folge, mit einem geilen Spiel, 19 Fantasy-Punkte, 103 Yards. Nice. Sehr schön, dass wir das gesehen haben. Jetzt gegen Baltimore nächste Woche. Ist natürlich immer noch ein Start, aber da tut es natürlich weh, dass du halt kein Faktor im Passing-Game bist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Baltimore eine gute Pace haben wird, ne? In Führung gegebenenfalls geht. Ja, und dann werden wir vielleicht wieder mehr Nyheim Hines sehen. Und das ist halt dieses Schwierige bei diesen Running Backs, die halt nicht im Receiving-Game eingesetzt werden. Die wirst du halt spielen, weil die halt einen guten Floor haben, aber Upside und Ceiling ist halt komplett limitiert.
Oder wir sehen Marlon Mack.
Ja, der ist doch in Trade-Verhandlungen, dass der weg ist, oder?
Ach echt?
Das, ja, habe ich irgendwie
das,
am Rande
mitbekommen. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Aber ja, 30%, deswegen haben sie ihn auch spielen lassen, um nochmal kurz ins Schaufenster zu stellen. Ja. Okay, jetzt macht das Sinn, ja. Sehr gut, dann sind wir bei Miami gelandet und du hast eben schon Devonta Parker angesprochen bei der Will Fuller-Verletzung, ne? Ein Whopper von 0,8, 9 Tage zu 115 Air Yards. Ich glaube, bei Miami ist keiner so richtig sustainable, aber wenn, dann sollte man tatsächlich auf Devonta Parker zurückgreifen. Ne? Was ist dein Case dann nochmal für Devonta Parker?
Ja, erstmal habe ich nicht gerafft, warum man Jalen Waddle, ich glaube, im ersten Quarter 3 Targets gibt, 3 Receptions für 33 Yards und danach irgendwie Rest des Spiels nur noch ein Target gibt. Das habe ich einfach nicht gerafft. Aber Devonta Parker wird halt in der Endzone gesucht, hat immer Touchdown-Upside, 9 Targets, 4 Receptions, 77 Yards, ein Touchdown. Was mich am meisten wundert, also Will Fuller übrigens out im Spiel, ne, falls ihr irgendwie das Scoreboard seht, fällt jetzt erstmal aus, zumindest Week to Week, was ich gelesen habe. Was mich halt krass wundert, ist, dass Mike Gesicki irgendwie wieder am Start ist. Also es macht irgendwie, macht das in meiner Welt keinen Sinn, dass wenn du halt diese 3 Wide Receiver an Bord hast, also diese Woche jetzt, ne, logischerweise Will Fuller war out, habe ich ja gesagt, aber dass der halt wieder seinen Target sieht. In der ersten Woche, wo halt Will Fuller nicht dabei war, hat er nur 3 Targets gesehen, hatte weniger Snaps als Smythe. So, und jetzt auf einmal hat er wieder seine 6 Targets, 12 Targets, 6 Targets. Also ich raff das nicht. Dass je mehr Optionen, desto mehr findet Mike Gesicki statt. Verstehe ich nicht. Aber den kann man auf jeden Fall wieder aufsammeln und kann man irgendwie Desperate Wise of Tight End wieder spielen.
Ja, ich würde sagen, damit können wir auch die Miami Dolphins abschließen. Und wir kommen zu einem Spiel, was sehr ereignisreich geendet ist. Das ist Washington at Atlanta. Mit welchem Team fangen wir an?
Das habe ich jetzt ganz vergessen. Können wir noch vielleicht nur kurz zu den Running Backs gehen? Weil Malcolm Brown, Gaskin ja komplett.
Ach, sorry, ja.
Ne? Das müssen wir, glaube ich, noch ansprechen.
Ich habe die Miami Running Backs übersprungen. Das tut mir leid, weil ich habe einfach nur geschrieben, avoid Miami Running Backs.
Ja, safe.
Und darüber müssen wir natürlich reden, ja.
Ja, genau. Ja, nee, habe ich auch jetzt gerade gesehen hier. Weil Malcolm Brown, ne, mit 35 zu 12 Snaps gegen Gaskin, 8 zu 2 Carries gegen Gaskin. Also, da frage ich mich auch, wo ist jetzt der Sinn dahinter? Also Gaskin ist für mich ganz klar der beste Running Back da im Backfield. Aber es ist irgendwie eine komplette Shitshow. Und wenn ihr Gaskin habt, müsst ihr ihn halten. Er ist momentan einfach nicht spielbar, ja, mit dieser Touchzahl. Er hatte letzte Woche ja noch seine 16 Touches. Jetzt auf einmal nur noch 2. Also dem kannst du einfach nicht vertrauen. Nächste Woche gegen Tampa Bay natürlich ein klarer Sit. Klarer geht's nicht. Aber erstmal halten, gucken, was passiert. Aber Miles Gaskin, sehr concerning auf jeden Fall, dass er da anscheinend irgendwie das Backfield verliert.
Ja, so ist es. Du hast es gesagt. Also, ich kann nur noch mal sagen, avoid Miami Running Backs im Moment. Aber Gaskin, halten und gucken, was passiert. Ja, und wenn er in ein oder zwei Wochen dann das Ganze sich so fortsetzt, dann kann man tatsächlich überlegen, da auch mal den Drop-Button zu klicken. Dann haben wir jetzt aber Washington at Atlanta und fangen wir mit was Erfreulichem an. Matt Ryan ist kurzzeitig zurück, der zweitbest gegradetste Quarterback der Woche, was ich glaube hauptsächlich an der wirklich katastrophalen Washington-Defense liegt. Also von der hat man ja so viel erwartet vor der Saison und die ist also komplett off irgendwie. Und jetzt dadurch, dass der Running Back auch der Receiver ist, können wir quasi von Matt Ryan direkt auf sein Lieblings-Skill-Target gehen. Und das ist Cordarrelle Patterson. Cordarrelle Patterson ist der Running Back 2. Das Problem, was ich mit ihm sehe, fangen wir nicht mit dem Problem an, sondern fangen wir mit dem Guten an. Ich könnte mir vorstellen, dass dass Cordarrelle Patterson tatsächlich Mike Davis den Rang ablaufen könnte, wenn er auch dann mehr Rushing Carries, mehr Rushing Attempts sieht und auch mehr Targets, mehr, also beziehungsweise mehr Routes laufen darf. Aber das ist im Moment halt noch nicht der Fall. Ne? Er hat einen Skill Play Share auch von 9%. Man muss sich überlegen, er hat 3 Touchdowns gefangen. Wenn ich jetzt mal gucke, ich glaube, es waren auf jeder vierten Route, die er gelaufen ist, hat er einen Touchdown gefangen und das kann sich halt einfach nicht mehr so fortsetzen.
Und die Betonung liegt auf gefangen, ne?
Ja, genau, gefangen. Also, der Wide Receiver, der Running Back, der auf Wide Receiver einsetzbar ist, ist immer gut für Fantasy. Ich glaube ja, sie müssen ihn mehr einsetzen. Sie haben ja auch in der Garbage Time, wenn man das so nennen will, die gab es ja eigentlich nicht, also wo die Win Probability sehr hoch war oder niedrig war, hoch war sie in dem Fall, haben sie noch Gallman spielen lassen. Ja, und Barista Renault fragt auch hier ich gebe es mal an dich weiter, Raphael, meine Meinung war ja gerade schon dann so ein bisschen rauszuhören, Mike Davis oder Cordarrelle Patterson Rest of Season?
Ja, er stellt die falsche Frage, weil es müsste eigentlich lauten Ridley oder Patterson, Pitts oder Patterson, weil das ist, glaube ich, die eigentliche Frage, ne? Weil der Junge ist halt momentan deren bester Spieler. Aber das Backfield gehört halt immer noch klar Mike Davis, ne? Also das Problem von Mike Davis ist nicht Patterson, das Problem von Mike Davis ist die O-Line und die Offense. Ne? Also Mike Davis hat immer noch einen guten Floor, hat wenig Upside, da sind wir wieder beim Thema mit den Receptions und sowas, aber hat immer noch einen guten Floor, ne? Erste Woche 18 Touches, 9 Fantasy-Punkte. Zweite Woche 16 Touches, 10 Fantasy-Punkte. Dritte Woche 16 Touches, 9 Fantasy-Punkte. Jetzt diese Woche 15 Touches, 10 Fantasy-Punkte. Ja, Yards per Carry war nicht gut, brauchen wir nicht drüber reden. Patterson, Touches in den ersten 4 Wochen, 9, 12, 13 und 11. Er ist halt so dieser James White Prime Time Plus. Ja, also, wo James White wirklich jedes Spiel seine 10 Targets gesehen hat, 7 Receptions hatte für 60 Yards und einen Touchdown. Da ist er nochmal eine erweiterte Option oder eine bessere Variante davon, weil er ist halt ein Wide Receiver. Ne? Also, physisch betrachtet ist er halt ein Wide Receiver. Wenn der outside aufgestellt wird, dann ist das kein Running Back, der outside aufgestellt wird, sondern das ist ein Wide Receiver, der outside aufgestellt wird. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Und das tut halt Ridley und Pitts enorm weh, weil die Offense ist halt nicht in der Lage, 2-3 Mörder zu stopfen. Und Patterson ist halt ein Flexer mit massig Upside. Aber der Floor ist halt nicht so hoch, weil das ist halt, du hast ja gesagt, die Touchdowns sind halt nicht predictable und die kannst du nicht jede Woche so aufrechterhalten. Deswegen ist Mike Davis halt der Floor-Kandidat, Patterson der Upside-Kandidat. Aber das tut vor allem Pitts und Ridley weh.
Ja, also die Cordarrelle Patterson und Mike Davis Situation, die sehe ich, wie soll ich das sagen? Also, ich kann da ich fühle mich nicht in der Lage, da eine richtige Empfehlung zu geben. Wenn ich Cordarrelle Patterson hab, dann behalte ich den natürlich und starte den dann je nach Matchup. Ich habe ja auch jetzt am Freitag gesagt, es ist ein Strong Start für mich. Damit habe ich den Sieg wieder rausgeholt. Wenn ich ihn nicht habe, dann würde ich aber tatsächlich auch jetzt nicht aktiv hingehen und, weil er ist jetzt eh viel zu teuer nach den 3 Touchdowns, also aktiv ihn zu holen, wär Quatsch. Und wie gesagt, wenn ich ihn habe, würde ich ihn halten, deswegen Sell High auch nicht. Für mich ist das einer, wo man ganz klar hält und guckt, was passiert, weil es ist nicht sustainable. Aber wenn er dann tatsächlich in diese Mike Davis-Rolle auch mit mehr Carries und mehr Routes reinschlüpft, weil Mike Davis ist immer noch mehr Routes gelaufen, dann läuft's bei ihm. Aber im Moment ist da eben noch Mike Davis und sind da, wie du schon sagst, Calvin Ridley und Kyle Pitts. Und von daher ist es so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer. Ja. Aber du hast Calvin Ridley. Ja,
für mich ist Patterson tatsächlich ein Sell-High-Kandidat. Also da ist natürlich auch immer die Sache, wen kriegst du dafür, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel einen Jonathan Taylor dafür bekommt. Also ich meine, ich setze jetzt hoch an. Ich weiß nicht, wie die Leute das evaluieren. Sorry. Ne? Aber wenn man dafür einen Jonathan Taylor bekommt, do it all day long. Ne? Ich würde jetzt nicht machen für einen Chase Edmonds oder so. Das ist ungefähr die gleiche Rolle, ungefähr die gleichen Spieler. Edmonds sogar noch ein bisschen mehr im Rushing-Game eingebunden tatsächlich. Aber er ist halt ein geiler Flexer mit Upside. Mike Davis ist für mich weder ein Buy-Low noch ein Sell-High. Einfach halten, aufstellen. Sind halt diese Running Backs, die halt ihre konstanten 10 Punkte machen und, ne, wie letztes Jahr in Kenyon Drake zum Beispiel, wie dieses Jahr in James Conner, die haben halt ihre Carries, mehr Receiving Work wäre geil, aber Patterson, wie gesagt, tut mehr Ridley weh, als dass er Mike Davis weh tut. Für mich ist Mike Davis immer noch ein Running Back 2, den ich jede Woche aufstelle, also ohne Frage, ohne Question, also natürlich, wenn die gegen Tampa Bay spielen, dann nicht, aber den stelle ich wirklich jede Woche auf und, bei mir ist eher die Frage so, was machen wir mit Pitts, ja, also für mich ist Pitts tatsächlich so der übertriebenste Buy-Low-Spieler des Jahrhunderts, des Jahrtausends in Dynasty. Also, der hat ja mittlerweile, also der macht ja gar nichts mehr, ja. Also, Also da sieht man wirklich, ja, dass diese Transition von College zu NFL bei den Titans halt einfach wirklich schwer ist. Ne? Du siehst bei ihm dieses Talent, du siehst bei ihm, dass er Cornerback schlagen kann, du siehst bei ihm diese Mismatch-Ability, du siehst, dass der krass ist. Aber der kriegt es halt mittlerweile momentan nicht hin, weil er einfach ein bisschen braucht, weil er halt ein Rookie ist. Ne? Aber wenn du den günstig bekommst in Dynasty, hast du halt die nächsten Jahre, hast du ausgesorgt auf Titan. Ne? Also Kyle Pitts ist für mich ein generational Talent, der es halt momentan nicht hinbekommt, was relativ normal ist, deswegen Dynasty by low.
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Dynasty by low, Kyle Pitts. Und wen ich in Redraft auch mal ja anfragen würde, weil ich glaube nicht, dass er ein Buy-Low ist, weil ihn keiner abgibt, ist Calvin Ridley, ne, 0,82 Whopper, 13 Targets, 198 Air Yards, 45% Skillplay-Share. Also das kann nicht so weitergehen, das muss sich in Fantasy-Punkte ummünzen. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man den billig kriegt, weil das für jeden halt offensichtlich ist. Ne? Die 13 Targets sieht auch jeder und ja.
Ja, aber auf jeden Fall mal anfragen, der hatte auch einige Deep Targets, wo ja einfach gut verteidigt wurde. Er sieht auf jeden Fall die Opportunity, du hast es angesprochen, von daher Calvin Ridley. Also habe ich insgesamt, auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe mit Patterson, das tut ihm mehr weh, tut ihm trotzdem weh, weil ne, sonst hätte er vielleicht 16, 17 Targets, ne, und nicht nur in Anführungszeichen 13, was immer noch sehr, sehr geil ist. Aber Calvin Ridley ist für mich auch ein Buy-Low-Kandidat, ja.
Sehr gut, dann kommen wir zu Washington.
Ja, jetzt geht's los, also deswegen haben wir alle eingeschaltet.
Ja, fangen wir mit den Wide Receivers an. Terry McLaurin hat einen Whopper von 1,09, auch 13 Targets gehabt, 217 Air Yards und 58% Skillplay-Share. Ich glaube, das wird sich mit Curtis Samuel, der ja gestern auch schon wenige Snaps, ich glaube, er ist irgendwie 17, 18 Routes gelaufen, wird sich mit Curtis Samuel auch wieder ändern. Genau, ein Drittel der Routes von McLaurin ist er nur gelaufen.
Er ist insgesamt
trotzdem
13,
halt die zweitmeisten, 13 Routen. 13, ja, genau. Trotzdem halt die zweitmeisten Targets gesehen mit 4 Stück. Also, wenn der nächste Woche wieder voll spielt, dann wird sich das auch wieder ein bisschen einpendeln. Trotzdem McLaurin, ganz klar da hervorragender Receiver.
Klar, der ist einfach krass, ne? Ja. Sagt auch wieder, McLaurin ist einfach krass. Und deswegen startet ihr den auch. Egal wie es läuft, also ne? McLaurin ist ja gut gelaufen, ist ja jetzt kein schlechtes Spiel gewesen. Aber McLaurin ist halt ein Baller, ne? Der ist halt gut.
Ja. Ja, so ist es. Dann kommen wir zur Running Back Position und Ich hatte mir schon einen Rant vor, also eigentlich wurden meine Beleidigungen für Ron Rivera gestern Abend in diversen Chats schon aufgebraucht. Ich hatte mir heute trotzdem einen Rant vorbereitet, aber hab dann bei PFF gelesen, dass er eine Rippenverletzung hat. Und ich dachte mir, hä? Okay, das hat ja gar keiner mitbekommen. Ich auch nicht. Ich habe mir dann das Spiel, also ich habe es erst bei NFL Fast analysiert, wann das der Fall war, wann er keinen Attempt mehr gesehen hat und dann zu der Zeit das Spiel eingeschaltet. Und ja, tatsächlich ein oder zwei Plays nach seinem letzten Carry hat er ein Target noch gesehen, genau, hat er noch ein Target gesehen und da einen bösen Hit in die Rippen bekommen, ist dann auch verletzt rausgegangen. Weiß ich nicht, ob er dann irgendwelche Schmerztropfen draußen bekommen hat oder so. Dann war erst Jared Patterson, warte, ich habe Strichliste geführt, ich habe tatsächlich jeden Snap geguckt. Drei Snaps hat dann Jared Patterson gemacht, dann kam Antonio Gibson nochmal kurz rein, hat es nochmal 2 Snaps versucht, hat dann wahrscheinlich gemerkt, es geht nicht mehr und dann hat McKissick eben 12 Snaps gesehen und eben das ganze restliche Spiel gespielt, ne? Das muss man ganz klar sagen, also bis dahin, ich habe dann mal geguckt, was ist bis dahin passiert und bis dahin hatte Antonio Gibson 35 Snaps und J.D. McKissick 15 Snaps. Das entspricht einem 70%igen Snap-Share. Die Touches 16-6, also auch über 70% für Antonio Gibson. 14 Carries gegen 4 Carries von McKissick, 2 Targets jeweils beide. Ja, Antonio Gibson damit 75 Yards, J.D. McKissick 16 Yards. Und was mich schon dazu führt zu sagen, McKissick sieht seit Wochen einfach grottenschlecht aus. Dieser Typ kann einfach kein Running Back spielen. Er hat 1,5 Yards After Contact per Attempt, während Gibson 3 Yards After Contact per Attempt hat. Und jetzt kommt das Spannende, die Yards After the Catch per Reception sind bei McKissick 9, gut, versus Gibson 10. Also selbst da ist Gibson besser. Woche 1 bis 4 sogar, also wenn man die gesamte Saison sieht, McKissick 9, Gibson 15. Also Gibson ist einfach ist einfach besser. Ich weiß nicht, was McKissick da auf dem Feld macht. Ja, Gibson gestern seinen ersten Touchdown. Er ist immer noch mit seinen Fantasy-Punkten auf dem Niveau von Joe Mixon, JT, Austin Eckler, Alvin Kamara. Aber das reicht mir natürlich nicht. Und ich bin besänftigt dadurch, dass er einen 70-prozentigen Share hatte. Und nehme meine Beleidigung für Ron Rivera zurück. Und wenn Antonio Gibson fit ist, dann läuft's ja wieder.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er in Woche 2, 3 und 4 halt jeweils nur 2 Targets gesehen hat, ne, Antonio Gibson. Das gehört auch zur Wahrheit. Also ich glaube, er bleibt halt für mich so ein Borderline Top 12 Running Back. Da bleibt er halt season long auch für mich weiterhin auf der Position und ist auch in Ordnung, startet so jede Woche und bringt Upside mit, ist ein geiler Spieler, ist ein Playmaker, müsste mehr eingebunden sein. Was mir ein bisschen Sorgen macht halt, dass JD McKissick halt einfach das Spiel für die gewonnen hat, ne, mit dem letzten Tage mit der Reception da, dieses Broken Play, wo er dann rechts rausgelaufen ist, gefangen hat, was denn?
Völlig dummes Play einfach. Also für dieses Play würde ich ihn alleine benchen. Also wer da auf die Idee kommt, von der 3-Yard-Linie abzuspringen, um den Touchdown zu erzielen, der ist ja völlig geisteskrank. Also mal abgesehen davon, dass der Washington Field Goal zum Sieg reicht und er einfach nur hätte ins Auslaufen können, wenn er durch was auch immer den Ball verliert, der Ball die Endzone-Pylone berührt, zack, Touchback, Arschgeleck Washington, Atlanta gewinnt das Spiel. Also völlig dumme Entscheidung, einfach da abzuheben. Mal abgesehen davon, dass das ein Broken Play war, wo JD McKissick einfach frei ist und überhaupt keinen Defender vor sich hat. Wenn JD McKissick einen Defender vor sich hat, ist er einfach scheiße.
So kann man es auch sehen, ja, wenn man Gibson-Believer ist und das nicht hören will. Aber man kann es auch einfach so drehen, dass er einfach das Spiel gewonnen hat mit der Aktion. Ob sie jetzt irgendwie, also ob dir das jetzt gefällt. Also mir gefällt es ja auch nicht.
Das war einfach dumm, ja.
Ja, mein Gott, aber das ist ja so, kann man bei James Winston ja auch sagen. Ist ja komplett dumm, dass er halt immer diese 50-50-Bälle wirft und hat halt Callaway letzte Woche den Touchdown gefangen. Was wäre gewesen, wenn er Interception geworfen hätte? Aber das ist halt Risiko, muss er halt eingehen. Ich finde, er hat es gut gemacht. Hat ja auch seinem Quarterback damit geholfen, dass er dann weg vom Pressure gegangen ist und halt rechts außen gegangen ist. Ich fand das Play gut. Aber gut, du bist ja hier der Flag-Footballer und nicht ich. Von daher, JD McKissick macht mir ein bisschen Sorgen, dass er 5 Tages hatte, 5 Receptions, diesen Game-Winning-Drive dann zu Ende geführt hat. Aber ich bin immer noch ganz klar bei Gibson, dass er halt für mich ein Borderline-Runnerback 1 ist, weiterhin. Ich sehe halt trotzdem die Gefahr, dass er weiter im Receiving-Game nicht die Riesenrolle spielt, wie halt auch in den letzten Wochen. Aber wie ich ja eben schon angesprochen habe, sind das halt sehr, sehr viele Running Backs. Also von Running Back 4 bis 13 ist das quasi bei jedem Running Back so, dass er halt der Leadback ist, der klare Leadback, aber halt im Receiving Game zu wenig Work sieht, dass der irgendwie ein Ceiling von Top 5 hat.
Kommen wir zu Seattle at San Francisco. Und die schönste News ist halt schade, dass sie durch eine Injury passiert, weil dann kann man eigentlich nicht sagen, dass es eine schöne News ist. Aber Trey Lance wird starten und Trey Lance hat schon im Spiel übernommen. Ja, war schön zu sehen, weil Jimmy Garoppolo kann es halt einfach nicht starten. Das ist ja, also das hat wieder jeder gesehen. Das ist ja, das geht irgendwie nicht. Deebo Samuel und George Kittle sind dann aber auch die einzigen, die ja ich von den Receivern haben will. Ne, jeweils ein Whopper von 0,7, 0,6, 12 und 11 Targets. Ja, aber du nicht? Willst du noch wen anders haben?
Nee, das ist halt ein Witz, was da, also Kai Shanahan.
Okay, ja, boah, ich war gerade schon, ja.
Also, der, also, es ist nicht, also, nicht nur das Backfield macht er halt jede Woche kaputt, ja, also Trey Sermon hat jetzt 19 Carries gesehen, ja, alles klar, aber ich rede von den anderen Wochen, wo noch Elijah Mitchell und so dabei war, aber er geht jetzt auch auf die Wide Receiver, ja, und das ist halt frech, also Brandon Ayuk irgendwie wieder nur total wenig Snaps gesehen, nur 3 Targets gesehen. Also ich frage mich, was da los ist. Ja. Bin wirklich erschrocken über diese Kai Shanahan-Magie, dass er einfach komplett alles hasst an Fantasy. Sehr schade.
Ja, pass auf. Siku fragt, vom einstigen aufsteigenden Stern zum Wasserträger, kann Lance als Starter etwas für Brandon Ayuk ändern?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es an Lance liegt, sondern es liegt halt einfach an Shanahan, dass er da... Also er ist ja jetzt fit auf jeden Fall, so viel kann man glaube ich festhalten, ne? Also ist er nicht immer noch, ist er nicht noch verletzt, Brandon Ayuk, das ist jetzt schon ein bisschen her, hat er letzte Woche auch viel mehr Snaps gesehen, auch viel mehr Targets gesehen, Endzone-Targets und sowas, jetzt halt nur 51 Snaps, nur 3 Targets, das liegt ja irgendwie am Scheme, liegt irgendwie daran, dass er ihn nicht mag, dass Deebo Samuel da die 1 ist. Ja, zum Wasserträger nicht. Ich glaube schon, dass er gegen End of Season auf jeden Fall noch seinen Value bekommt, aber momentan ist es halt, solange Kai Shanahan uns nicht 3 Wochen hintereinander zeigt, dass Ayuk irgendwie 70% Snaps hat, 40 Routen läuft und, weiß nicht, im Schnitt 7 Targets sieht, bevor du das nicht siehst, kannst du ihn quasi nicht aufstellen. Zu Trey Lance gehört aber auch wieder dazu, dass der auch nicht gut aussah. Ne? Also zur Wahrheit gehört auch, dass Trey Lance nicht gut aussah. Kai Shanahan hat ja gesagt, dass das Game nicht auf ihn ausgelegt war, sondern auf Garoppolo und dass nächste Woche das Spiel so für Trey Lance vorbereitet wird, wie halt seine Fähigkeiten sind. Bin ich mal gespannt. Trey Lance auch so in einer Halbzeit 7 Carries für 41 Yards. Da sieht man halt, der Junge, ne, hat einfach übelst Upside. Deswegen ist er natürlich ein Waiver-Target Nummer 1 auf Quarterback.
Ja, dann haben wir den Running Back. Du hast es eben schon angesprochen, Trey Sermon mit seinen Carries. Kann Trey Sermon, was ja jetzt dann gestern gar nicht so schlimm war, seinen Starting-Job behalten, wenn Elijah Mitchell nächste Woche wiederkommt?
Also du willst es von mir, dass ich das Backfield von Shanahan predikte?
Ja, auf jeden Fall.
Also man muss sagen, Trey Sermon, ne, du hast ja gesagt, also beziehungsweise Brett Coleman hast du ja zitiert, dass er einige Plays hatte letzte Woche, die gar nicht so schlecht waren. Jetzt hat er es gezeigt mit 19 Carries, 89 Yards, sah viel, viel besser aus. Aber Elijah Mitchell, wenn der wiederkommt, gehe ich davon aus, dass es wieder Mitchell sein wird. Zu wie viel Prozent, weiß ich nicht. Deswegen haben wir gesagt, holt nicht Mitchell für 90%, sondern eher für 20 oder so. Weil halt, I don't know, was nächste Woche passiert. Ich kann es nicht sagen. Mitchell ist für mich ein Start nächste Woche, einfach nur, weil er davor die Workload gesehen hat. Ist jetzt kein Strong Start, aber definitiv meine Flex gegen Arizona kann man ja gut laufen. Von daher ist Elijah Mitchell für mich erstmal auf jeden Fall vor Sermon, weil als Mitchell fit war, Sermon nichts gesehen hat. Aber bei Shanahan weißt du einfach nie.
Ja, Hayden Wings war's, aber für mich genauso. Ich glaube, das wird nächste Woche eine ganz fiese Sache, so ein 50-50-Split, beziehungsweise ein 40-40-30-Split, wahrscheinlich dann noch mit irgendeinem von der Tanke. Also, boah. Es ist wirklich schwer. Ich kann da nicht sagen, wer da vorne ist. Ne? Hoffen wir einfach, dass Elijah Mitchell irgendwie noch out ist, mit Grippe oder so. Das ist ja nicht so schlimm dann. Keine Ahnung. Also dann ist Trey Sermon natürlich am Start, aber sonst wird's richtig fies.
Ja, wird fies, ja.
Jo, dann haben wir Seattle und wo fangen wir an? Mit DK Metcalf. DK Metcalf mit einem Whopper von 1,03, 8 Targets, 87 Air Yards, 60% Skillplay-Share. Er ist jetzt über alle 4 Wochen die klare Nummer 1 in Seattle. Wir haben ja schon, weiß ich nicht, letzte Woche, vorletzte Woche, also schon lange gesagt, buy low, DK Metcalf.
Und sell high Lockett.
Problem
in einem Satz.
Genau, bei Lockett, guter Punkt, weil man muss natürlich auch, wie du sagst, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Tyler Lockett die ganze Woche über Limited trainiert hat und scheinbar wirklich eine Verletzung auch hat. Deswegen würde ich seinen Downplay eben auch nicht überbewerten.
Sein erneutes, ja. Das war ja letztes Jahr auch so, ne, dass er dann, glaube ich, Woche 7 oder was verletzt war und dann von da an komplett reingekommen hat.
Ja,
genau. Ist bei Lockett irgendwie redundant, ne? Das passiert irgendwie jedes Jahr, Für mich trotzdem den Zeitpunkt verpasst, ihn teuer zu verkaufen, weil Metcalf für mich da die Eins ist und Lockett hat einfach diese Big Play Ability, die bringt er natürlich jedes Mal mit, deswegen startest du ihn auch, weil er dieses High Ceiling hat, aber ja, müssen wir mal abwarten, wie groß da die Verletzung ist. Wenn er halt trotzdem spielt, ist halt scheiße, weil du den halt trotzdem aufstellen musst und er dann irgendwie 5 und 4 Fantasy-Punkte macht.
Ja, so ist es. Was machen wir mit den Running Backs in Seattle? Also ich habe nur, meine einzige Notiz ist, was ist los in Seattle?
Ja, fair. Ich weiß nicht, ob Chris Carson verletzt war. Ich glaube nicht. Ich bin ein paar Sachen durchgegangen, habe nichts gefunden. Ich würde sagen, man kann Alex Collins mittlerweile aufnehmen und mal festhalten und gucken, was da so in dem Backfield passiert. Weil eins ist klar, ja, also wenn Carson down geht, dann ist es Alex Collins. Ja. Hatte 10 Carries, 44 Yards, Touchdown, 2 Receptions, 34 Yards, 15 Fantasy-Punkte. Chris Carson irgendwie nur 13 Carries. Müssen wir abwarten. Für mich ist Chris Carson trotzdem eher so ein Buy-Low-Kandidat, weil ich irgendwie die Befürchtung habe, dass da irgendwas an Verletzungen war, aber ich werde das nochmal genau evaluieren und mal nachgucken, was da jetzt genau war, aber ich habe nichts gefunden tatsächlich, was so Verletzungen angeht.
Genau, ich nämlich auch nicht, deswegen ist es tatsächlich sehr schwierig für mich, aber ja, Alex, das hat mich wieder gerettet, ne? Gestern noch Sebastian vom Club of Leagues Alex Collins dann empfohlen und das war natürlich sehr schön, das hat mich tatsächlich gerettet, ja, deswegen, also Chris Carson, was mit dem ist, da bin ich gerade tatsächlich auch überfragt. Es sind auch noch keine News so richtig draußen. Deshalb hört da Freitag nochmal rein und da gibt's die Updates. Jetzt kommen wir zum natürlich besten Spiel des Abends. Arizona at LA bei den Rams. Und mit welchem Team soll man anfangen?
Mit dem besten Team der NFL.
Mit dem, ja, mit den Cardinals. Kleiner Fun Fact. Kleiner Fun Fact, das hat nämlich gestern wurde ich das Set ausgepackt, dass das letzte Mal, wo die Cardinals 4-0 gestartet sind, 2012 war. Und ich dachte mir, okay, 2012? Okay. Fun Fact, weißt du, wie der Season-Record der Cardinals am Ende dann war?
Nee, keine Ahnung.
5-11. Warte, okay. 11 ist richtig. Also auf jeden Fall 5 Siege nur. Ja,
ja 5-11 genau. Ist richtig.
Also ich hoffe, das läuft dieses Jahr anders. Und es gibt mir tatsächlich auch viel, vieles, was die Cardinals machen, Grund zu dieser Annahme oder Zuversicht für diese Annahme, weil Kyler Murray, ich habe immer gefragt, wer ist das Problem, Cliff Kingsbury oder Kyler Murray? Und ich glaube, beide haben sich jetzt so ein bisschen gefunden. Also Cliff Kingsbury, dadurch, dass er jetzt auch die richtigen Wide Receiver da hat, ne, er hat ja jetzt mit AJ Green, mit Christian Kirk, mit Rondale Moore, mit DeAndre Hopkins und dann Max Williams, der natürlich als Tight End noch da reinknapst. Viele Waffen, die er bedienen kann, Chase Edmonds als Receiving Back, also ich glaube, damit kann er viel anstellen, tut er ja auch und Kyler Murray ist natürlich, absolut, also ist im Moment ja auf MVP-Kurs, hat die besten Quoten im Moment, MVP zu werden. Ich glaube, season-long wird es trotzdem mehr Holmes, aber man kann als Kyler Murray ja ruhig mal träumen. Und jetzt ist natürlich für Fantasy, ist das ein echtes Scheißteam. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, womit wir anfangen wollen. Fangen wir mit den Running Backs an, wo die Edmonds den Floor liefert, Connor so der Touchdown-dependent Boom-Bust-Spieler ist und damit meine ich wirklich Boom, man hat es gestern gesehen, was waren es, 18 Punkte oder sowas, ne? Also oder fangen wir mit den Wide Receivern an, wo irgendwie alle mal ran dürfen und keiner so richtig. Also sag mir mal deinen Take zu Arizona aus Fantasy-Sicht.
Ja, wenn wir zu den Running Backs kommen. Ja, James Conner, 18 Carries, 50 Yards, 2 Touchdowns, also Goal-Line sieht er. 2 Receptions, 16 Yards, 19 Fantasy-Punkte. Ja, das ist, wenn die führen, ist es halt James Conner-Zeit. Wenn nicht, dann halt noch mehr Edmonds. Edmonds frisst aber so viel rein, meiner Meinung nach, dass er halt einen guten Floor hat. Also, ich finde, Edmonds ist ein geiles Play every week, weil er hat auch wieder 12 Carries gesehen, 120 Yards, war auch ein langer Run dabei, sah relativ gut aus, ist für mich jetzt halt nicht dieser gute Running Back in Persona oder auch ne, kein Goal-Line Back, was ja eindeutig ist, aber auch ne, klar, Receiving Back, 4 Receptions wieder gehabt. Also, für mich hat er den höheren Floor als Connor. Connor ist halt dieser, wenn er keinen Touchdown macht, sieht's halt mau aus. Das ist halt diese Kenyon-Drake-Rolle von letztem Jahr. Also ohne Touchdown sieht's halt blöd aus. Deswegen hat Edmonds für mich einen sehr, sehr schönen Floor mit viel Upside, wenn sie in Rückstand kommen. Von daher ist das so mein Take zum Backfield. Ich würde beide halt aufstellen, ne? Je nachdem, was für Option man hat. Finde ich, kann man beide starten. Für mich halt sehr, sehr schlimm, die Wide-Receiver-Situation. Ist für mich wirklich sehr schlimm. Also Hopkins, klar, hat gegen Ramsey gespielt. Aber das kannst du trotzdem besser spielen. Du kannst ihn trotzdem besser einsetzen. Also 7 Targets ist okay, ne? 4 Receptions, 67 Yards, wie gesagt, gegen Ramsey. Aber AJ Green, ne, mit 6 Targets, der Tight End, Max Williams mit 5 Targets. Also da sieht jeder so irgendwas, sieht ein bisschen. Hopkins müsste halt jede Woche 15 Targets sehen, ne? Machen wir uns nichts vor. Also Hopkins ist Hopkins, der ist ein Top 3 Wide Receiver in der Liga. Und der sieht halt in Woche 1 8 Targets, in Woche 2 4 Targets, in Woche 3 6 Targets, Woche 4 7 Targets. Also, was ist das? Also, das ist wirklich crazy. Ich weiß nicht, ich hatte Hopkins jetzt ziemlich low diese Woche. Natürlich wegen dem Matchup, aber auch wegen der Volume, ne? Hatte ich Hopkins auf Wide Receiver 19. Und der ist für mich kein Wide Receiver 1. War er für dich ja schon vor 2 Wochen nicht, ne?
Ja, genau. Ja, weil es einfach zu viele Leute da gibt. Ne, Hopkins ist jetzt trotz Ramsey, wie du schon sagst, ne, gestern 0,69er Whopper gehabt. Vor allem interessant für den Upside Bowl, 44% Skillplays, also Targets für First Downs oder Touchdowns, also fast die Hälfte. Ne? Das ist dann eben trotzdem noch für den Upside Bowl wahrscheinlich dann eher pusht ihn das ein bisschen, aber Woche 1 bis 4 ist er jetzt tight mit Green für den höchsten Whopper und eben auch die meisten Targets. Und dahinter ist tatsächlich dann auch nur Boom oder Bust. Und wenn ich schon an den Punkt komme, wo ich sage, ey, ich will zum Beispiel an AJ Green, ein Hopkins, der gibt ja halt immer noch den soliden Floor, aber ein AJ Green ist für mich schon so ein Boom oder Bust-Spieler.
Auf jeden Fall.
Dann will ich dahinter erst recht keinen haben, ne? Und auch Max Williams für die Tight-End-Position, der kann dir zwar seine 15 bis 20 Punkte geben, hat er ja jetzt zweimal quasi gemacht, aber nächste Woche dann auch wieder null.
Ja, 5 Targets ist wirklich so eine Tight-End-Range, wo ich sage, okay, damit kann ich arbeiten. Ja, aber ja, das muss natürlich so Woche für Woche so bleiben, ne? Letzte Woche ja nur 3.
Genau.
Diese Woche 5. Wer weiß, was nächste Woche so passiert. Aber ja, AJ Green ist Boomer-Bust-Option auf jeden Fall und Hopkins ist für mich, irgendwie will ich den loswerden. Also es wird natürlich irgendwann dünn, aber wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, Ridley oder Hopkins, bin ich wirklich ganz klar bei Ridley, weil er sieht die Targets, er sieht die 13, 14, 15 Targets, die halt Hopkins nicht sieht. Ich habe keinen Grund, warum ich Hopkins über Ridley zum Beispiel sehen sollte.
Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist fair. Dann kommen wir jetzt zu den LA Rams und man muss auch fairerweise sagen, Matthew Stafford hatte auch keinen sehr guten Tag, möchte ich es mal bezeichnen. Ja. Ja, genau. Deswegen, ja, fangen wir mit, genau, dann zu den Quarterback mit den Wide Receivers auch an. Cooper Kupp mit 0,7, 13 Targets, 114 Air Yards, 40% Skillplay Share auch. Und hat ja auch Robert Woods empfohlen, was ja besonders interessant dann war, Van Jefferson, ne? Wann haben wir es, ich glaube nach Woche 1 haben wir es schon gesagt, könnte da durchaus bei Robert Woods in die Target-Shares und alles reinfressen. Und Van Jefferson war gestern quasi dann auch der Leading Receiver. Ich glaube, Van Jefferson ist jetzt kein Start oder so. Ich habe ja immer gesagt, stech den für die Bank und so und guckt, was passiert. Bleibe ich auch bei, würde ich immer noch so machen. Aber Woods und Van Jefferson weiterhin dann im Endeffekt keine Starter.
Ja, Robert Woods, Mysterium, also dass Kupp halt jede Woche ihn komplett out-targetet, das ist halt mindblowing. Also wieder 13 Targets für Kupp, nur 6 Targets für Woods. Also Robert Woods ist, also wenn du den Namen irgendwie verkaufen kannst, do it. Ne? Also für alles, also für Deebo Samuel easygoing, für Cooks easygoing, für Corey Davis easygoing. Also Robert Woods ist für mich momentan ein Spieler, den du nicht aufstellen kannst, weil er einfach zu wenig Targets sieht. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er nur 6 Targets sieht. Und wenn Jefferson immer mehr sieht, das ist dann wird er den auf kurz oder lang, wird er den wahrscheinlich auch targeten. Nicht irgendwie every week, aber auf jeden Fall hier und da. Ah. Also das ist super concerning. Robert Woods, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es nicht einschätzen, was da Sache ist. Aber Kupp sieht halt den Monsteranteil und dann ist halt auch irgendwie klar, dass Woods nicht so viel sieht. Von daher Robert Woods irgendwie verkaufen, wenn es geht.
Ja, ich glaube, die Namen, die du genannt hast, kriegst du jetzt wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir zum Beispiel mal so einen Cordarrelle Patterson, ne? Ja, wenn wir so einen Cordarrelle Patterson nehmen, wen hast du lieber, Woods oder Cordarrelle Patterson?
Woods immer noch.
Ja, da wäre ich nämlich auch dann trotzdem noch bei dem Floor und der eventuellen Upside von Woods, die eben dann, wenn sie da ist, sustainable ist, was Cordarrelle Patterson im Moment nicht ist. Wobei ich ja Cordarrelle Patterson Fan im Moment bin, aber trotzdem.
Wie alle.
Ja, sehe die tatsächlich beide, sehe die tatsächlich beide da.
Ja, ich glaube, was ein gutes Target ist, glaube ich, Cortland Sutton. Je nachdem, was mit Bridgewater ist, ist, glaube ich, Cortland Sutton 1:1 Trade gegen Woods, weil Sutton jetzt auch nicht viele Punkte gemacht hat. Ich glaube, das ist so ein gutes Target. Devonta Smith, hast du ja gesagt, kriegst du jetzt nicht mehr. Ja, da wird schon schwierig. Golladay hatte jetzt auch eine gute Woche, kriegst du wahrscheinlich auch nicht mehr 1:1 gegen Woods. Aber das sind so Targets, die ich mal anvisieren würde.
Ja, ist fair. Ja, dann kommen wir zur Runningback-Position. Ich hatte ja echt Concerns wegen Rippen-Injuries. Sind bei Runningbacks halt immer fies, ne? Deswegen hatte ich Concerns bei Henderson und bei Melvin Gordon. Hat bei Henderson ja gar nichts zu schaffen gemacht. Also Henderson ist da immer jetzt der klare Leadback gestern auch wieder gewesen. Sonny Michel hat dann sogar gefumbled und von daher
Daryl
Henderson, wenn er ja, genau, also Daryl Henderson, wenn er fit ist, dann startet ihn halt.
Safe, und vor allem hatte der 6 Targets, ne? Was halt richtig money ist, also ne, wie gesagt, so 14 Carries, 15 Carries, immer cool, immer nice, aber wenn du zusätzlich noch 6 Targets hast, money. Also das kriegen halt nicht viele Running Backs. Von daher, Daryl Henderson, auch da wieder schwierig bei Low zu kaufen. Aber wenn es irgendwie geht, ja, wenn du auch da wieder irgendeinen Namen hast, dann versuch's auf jeden Fall. Daryl Henderson ist für mich ein Top 10 Running Back.
Sehr gut, dann haben wir Pittsburgh at Green Bay und da müssen wir mit den Steelers anfangen, weil, also für Fantasy ist es jetzt gar ist nicht schlimm. Real Life gesehen wird es da wahrscheinlich demnächst einen Quarterback-Change geben. Ich weiß nicht, ob es der dann besser macht.
Ja, ich kann sagen, das ist halt schwierig, ne?
Die Optionen sind halt nicht. Weil schlechter als Big Ben geht halt auch nicht. Also, ja, das muss man ganz klar sagen.
Ja, da bin ich mir echt unsicher. Fair auf jeden Fall, Big Ben sieht richtig scheiße aus, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, da einen Change hinzulegen. Vielleicht sollte man halt wie letztes Jahr irgendwie ein A-Dot von minus 80 haben, ne? Dass man halt irgendwie nur kurze Pässe wirft und sowas. Und wenn dann auf Deonte irgendwie, dass da irgendwas passiert. Aber ich weiß nicht, ob das was bringen würde, wenn man da Quarterback-Change macht. Also Mason Rudolph und Dwayne Haskins kannst du wirklich halt auch irgendwie nicht aufstellen, ne?
Ja, das ist halt das Problem, ne? Ja, also ja, keine Ahnung. Aber für Fantasy ist es egal, weil es war das erwartete Spiel von Deontay Johnson. Ne? Claypool war out, also Deontay Johnson da Monster-Targets, 0,84 Whopper, 13 Targets, 138 Air Yards, 43% Skill-Play-Share. Ja, geil.
Ich habe es ja auf Twitter geschrieben, also Deontay Johnson ist ein Baller, ja. Also wer das jetzt nicht verstanden hat, dem kann ich halt auch nicht mehr helfen, ja. Wer gegen Jair Alexander von 13 Targets 9 Receptions hat für 92 Yards und Touchdown, der ist ein Baller. Stellst du jede Woche auf. No question, Deontay ist Killer.
Ja, genau. Dann, ja, über den Pittsburgh Running Back muss ich gar nicht, also ich habe nichts zu sagen, weil er ist der Einzige, der da ist, den startet ihr sowieso, trotz dieser schlechten Offense, trotz der schlechten O-Line, dies und jenes. Also
ja, es ist vollkommen egal. Er sieht einfach die übelste Opportunity. Genau. Ich glaube, Opportunity Share ist aber momentan Running Back 1. 15 Carries, 7 Targets, also Najee Harris ist näher an den Top 5 als Kamara momentan.
Ja, traurig. Aber ja, kommen wir zu Green Bay. Und was sagst du zur Running Back-Situation? AJ Dillon hat ja ordentlich was abgeliefert. Was sagst du dazu?
Ja, das war aber viel Garbage Time. Das Spiel war schnell durch. Ne? Also ja. Das war, also da würde ich gar nichts hinein interpretieren. Das ist Aaron Jones Backfield. AJ Dillon hat ja 15 Carries gesehen, genau wie Aaron Jones, aber wie gesagt, das war Fourth Quarter und Garbage Time.
Ja, ich habe sehr gut, dass du sagst, weil ich habe es ohne Garbage Time immer angeguckt und da waren es eben 13 Carries für Aaron Jones und 5 für AJ Dillon, also ganz wie du sagst. Dann haben wir die Wide Receiver. Ich glaube, also es gibt halt Devonta Adams und sonst keinen eigentlich. Ja. Ich glaube, Randall Cobb könnte während des MVS-Ausfalls tatsächlich jetzt diese Rolle einnehmen, dass er eben ein bisschen mehr sieht. Aber ich bin da kein Fan von. Ich würde Randall Cobb jetzt nicht irgendwie anvisieren und holen. Ich glaube, Robert Tonyan könnte eher noch profitieren. Aber wie gesagt, außer Devonta Adams bin ich mir da auch zu unsicher. Und ja, in tiefen Ligen kann man durchaus mal einen von den beiden aufnehmen, Cobb oder Tonyan. Und das war's dann, aber ich, lass mich da bitte raus.
Ja, bin bei dir.
Ja, sehr gut. Dann kommen wir zu Baltimore at Denver. Auch ein Spiel, was mich irgendwie überhaupt nicht gecatcht hat, muss ich leider sagen. Also, ich weiß auch nicht. Denver Bridgewater ist die große News, die über diesem Spiel steht. Der war verletzt.
Concussion, ja.
Wenn der nächste Woche nicht, genau, Concussion Protocol ist auch gerade drin. Also wenn der nächste Woche nicht spielt, dann ist natürlich ein Downgrade für alle Receiver. Aber man muss dazu sagen, Teddy Bridgewater war halt gestern auch echt schlecht. Er war immer noch vor
Drew Lock ist halt
Baker wirklich. Mayfield. Aber
ja, Drew Lock, ja,
Drew Lock war noch schlechter. Ja,
der ist halt super frech. Ne?
Der ist frech. Genau, Drew Lock und Baker Mayfield waren noch schlechter und Davis Mills. Aber dann kam Bridgewater auch schon. Und Ja, Noah Fant war, wie erwartet, ein guter Sleeper mit Touchdown-Upside. Das hat mich natürlich auch wieder gefreut, aber ich glaube, sonst war alles tatsächlich wie erwartet. Das Schreckliche für die Broncos ist auch, dass die nächste Verletzung kommt. Ich habe den Namen des Receivers leider schon wieder vergessen. Der Slot-Receiver, der jetzt da übernommen hat. Der ist auch wieder verletzt und jetzt wird's wahrscheinlich Kendall Hinton, der da irgendwie übernimmt. Also außer Tim Patrick und Cortland Sutton und daneben Noah Fant. Braucht man da wirklich keine Beachtung dem ganzen schenken?
Auf jeden Fall. Also ich bin ganz klar bei Sutton, bei Low, ne? Auf jeden Fall. Also ihr seht die Opportunity, ne? In Woche 2 12 Targets, Woche 3 5 Targets, 5 Receptions. Jetzt gegen Baltimore 8 Targets. Also guckt auf die Targets, nicht unbedingt immer auf die Punkte. Das ist ein super bei Low-Kandidat. Spielt er gegen Pittsburgh, gegen Vegas. Also das werden zwei gute Wochen bei Low auf jeden Fall. Running back Situation, ja, wie halt die ganze Saison, ne? Da teilen sich halt die beiden Running Backs ihre Carries. Javonte Williams mit einem übertriebenen Run. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber das war auch so einer der Highlight-Plays von dieser Woche. Ich weiß nicht, wie viele Yards after Contact das waren, aber Ultra-Run auf jeden Fall. Aber Melvin Gordon ist da immer noch der Leadback mit seinen 11 Touches, 8 Fantasy-Punkte. Javonte Williams 10 Touches, auch 8 Fantasy-Punkte. Aber Melvin Gordon ist da momentan halt derjenige, der halt da die Führung noch hat. Aber Javonte, ja, also, obwohl man muss eigentlich sagen, dass Melvin Gordon auch gut aussieht. Ne? Also ich wollte jetzt gerade sagen, mit fortschreitender Saison sollte es Javontes Backfield werden, aber ich bin mir da gar nicht so sicher, weil Melvin Gordon macht seinen Job eigentlich auch ganz gut. Also ich glaube, das wird halt so ein Two-Headed Backfield.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Mit Goal-Line eher für Melvin Gordon, deswegen Javonte wahrscheinlich das Ceiling doch eher limitiert, weil Melvin Gordon ganz gut aussieht.
Ja, also ich glaube auch, dass der da weiterhin da so viel sehen wird. Ich hatte auch die Hoffnung, dass er ja, wie schon gesagt, Melvin Gordon ja auch mit Rippe verletzt gewesen. Ich dachte ja, das wird gestern der Breakout für Javonte Williams, aber es ist leider auch nicht geworden, weil sie sind ja auch wenig gelaufen, muss man dazu sagen.
Ja, insgesamt halt, ne?
Aber, ja, genau. Aber ich glaube, das wird sich so fortsetzen, Split Backfield, und mal wird der eine in der Woche was Besseres machen und mal der andere. Beides dann irgendwie Flexer, je nach Matchup tatsächlich dann auch, und jo, so geht das weiter vorwärts. Dann sind wir bei Baltimore.
Ach du Scheiße.
Ja. Man muss bei Baltimore war meine mein Highlight des Spiels, dass Marquise Brown diesen Ball tatsächlich gefangen hat, der da in die Endzone geworfen wurde.
Ja.
Er hatte zwar 20 Yards um sich rum, keinen Verteidiger, aber er musste den auch erstmal fangen. Das ist bei Marquise Brown nicht selbstverständlich. Ich habe fast geweint vor Freude.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, Hollywood ist halt für mich so ein, ich hatte ihn diese Woche auf Wide Receiver 32, also definitiv startable, ne, mit Devonta Smith und Cortland Sutton da in einer Riege. Für mich bleibt halt, weil die Opportunity groß ist, ja, er ist vielleicht schon Talent her, sind wir da nicht der große Fan, aber Opportunity Kills auch da. Er sieht die Deep Targets, er sieht die Opportunity. Hollywood ist für mich ein Spieler, den ich auf jeden Fall auch jede Woche auf der Flex aufstellen würde für viel Upside. Hat seine Sache ganz gut gemacht, ne? 4 Receptions, 91, ja, Touchdown. Willst du noch über die Wide Receiver sonst reden? Weil Sammy Watkins mit 7 Targets eigentlich auch ganz solide. Prochi mit 6 Targets.
Ja, also kommt ja demnächst genau, durch. Wenn man sich das Opportunity Rating anguckt, dann sind Watkins, Duvernay, Andrews, Brown und Prochi, wie spricht man eigentlich nochmal aus?
Ja,
sind dann alle mit gleicher Opportunity bewertet, und ich bin tatsächlich froh, wenn Rashad Bateman da reinkommt und das alles durcheinander wirbelt und dann die klare Nummer 1 wird. Das ist so mein Wunschszenario, und ich
bin da super skeptisch bei
Bateman. Ich glaube ja, dass ja, du bist skeptisch, okay, ich glaube ja, das passiert auf jeden Fall. Also Bateman ist meines Erachtens da die Nummer 1, und ja, Marquise Brown halt Boom oder Bust. Ne? Ich habe mich gestern für ihn tatsächlich gefreut, dass er da eben ein gutes Spiel hat, und aber bleibt die Boom oder Bust Option. Dann kommen wir zu den Running Backs.
Ja.
Und da war ja vor dem Spiel schon klar, Tyson Williams ist ein Healthy Scratch. Also crazy. Tyson Williams könnt ihr quasi droppen.
Der beste Running Back von allen war ein Healthy Scratch.
Ja, also Murray ist der Leadback. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Murray ist halt super unsexy Leadback, ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also Latavius Murray, Le'Veon Bell war jetzt active, 4 Carries, 11 Yards, Freeman ist auch noch da. Also Vintage Freeman, Vintage Bell, Vintage Murray. Nice. Ja. Also
Was das für ein Backfield vor 4 Jahren gewesen wäre.
Ja, wie teuer vor allem. Also Tyson Williams ist der beste Running Back von den allen, keine Frage. Aber gut, wie er schon über die ganze Offseason und jetzt auch In-Season merkt, wir können die Coaches ja nicht beeinflussen von hier aus. Ne? Von daher Tyson Williams, ich hoffe, dass sie, ja, obwohl die Hoffnung ist eigentlich auch weg. Also wenn der Tavis Murray da 18 Carries sieht, 59 Yards, in welchem Szenario sollten die Tyson wieder aktivieren? Ich weiß es nicht. Sie vertrauen ihm anscheinend nicht, wollen lieber die Veterans haben, die halt keine Fumbles vielleicht produzieren, die vielleicht ein bisschen geschulter sind im Passblocking und sowas. Was ja auch fair ist im Endeffekt. Aber Tyson ist der beste Runner von allen, aber spielt nicht. Latavius Murray ist halt super unsexy auf der Flex, aber in Consideration kann man den auf jeden Fall schon ziehen.
So ist es. Dann kommen wir zu Tampa Bay at New England. Und Playoff Lenny war zurück. Wir haben es projected, und dann macht Ronald Jones den Touchdown.
Ich habe mich so abgefuckt, ne? Weil ich habe Fournette in 2 Matchups gebraucht. In einem habe ich mit 2 Punkten verloren. Schöne Grüße an Kyle Van Noy, der in so einer richtig geilen Wheel Route von Fournette. Das waren, glaube ich, so wahrscheinlich 40 Yard Reception wäre das gewesen, weil Van Noy, ja, also Fournette ist schon nicht schnell, aber Van Noy ist halt noch langsamer. Und hat einfach Pass Interference forciert. Das wäre ein geiler Catch gewesen, hätte ich mein Matchup gewonnen. Ja, Ronald Jones, danke dir auf jeden Fall auch, weil Fournette, ja, nice. 20 Carries, 91 Yards, 3 Receptions, 47 Yards, also 15 Fantasy-Punkte in Half-PPR. Fein auf jeden Fall. Sollte Bernard weiter fehlen, ist Fournette auf jeden Fall ein Running Back 2, und den startest du safe.
Ganz klar, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zu den Wide Receivern. Da ist Evans immer noch der Whopper-Leader mit 0,62, 12 Tages, 129 Air Yards. Ich wurde auch gestern gefragt, wer wohl der Nutznießer vom Gronk-Ausfall ist. Ich habe dann gesagt, ja, puh, heuiuiui. Im Zweifel O.J. Howard oder Antonio Brown. Na klar, das war er ja auch im Endeffekt. Aber es war nicht O.J. Howard, sondern es war tatsächlich Cameron Braid. Aber also Godwin auch mit einer Down-Week, das hast du halt bei Tampa, ne? Wenn du einen Tampa-Receiver startest, für mich ja außer Mike Evans, wobei der ja auch schon seine Down-Wochen hatte, also du musst halt immer auch mit dem Risiko leben, dass diese Woche dabei ist. Nächste Woche hat Chris Godwin dann eben schon mal, auch wenn er ist Downtrending, aber darauf würde ich gar nichts geben, weil nächste Woche kann es schon wieder ganz anders aussehen. Antonio Brown hat dann wieder nur 2 Punkte und Evans und Godwin führen das Ganze an oder wie auch immer, ne? Also das ist halt bei Tampa Bay so,
ja. wäre auf jeden Fall für mich ganz klar, dass du halt alle spielst jede Woche. Ne? Also du spielst einen Evans, du spielst einen AB, der jetzt auch wieder 11 Tages gesehen hat. Spielst Godwin. Ne? Also für mich interessant tatsächlich, dass Cameron Braid 1:1 die Gronk-Rolle gesehen hat. Ich habe jetzt gedacht, okay, vielleicht profitieren die Wide Receiver davon ein bisschen. Gar nicht irgendwie. Cameron Braid hat die Targets von Gronk gesehen. Ja, Wide Receiver ist halt, bleibt halt so. Ne? Wenn du da 3 Stück hast, die halt alle gut sind, dann wird halt auf kurz oder lang immer einer ja ein bisschen eine Down-Week haben, ein bisschen, Godwin hatte ja wenigstens 7 Punkte, ja, hat jetzt nicht reingeschissen komplett,
naja.
Aber einer wird halt immer ein bisschen untergehen. Das wird halt so sein, aber du startest halt alle jede Woche.
So ist es. Dann haben wir New England und bei New England, ja, ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen müssen, weil es war ja eigentlich klar, dass gegen Tampa Bay keine Rushing Attempts groß zum Ziel, zum Erfolg führen werden. Ne? Deswegen hatten sie ja auch nur jeweils einen, hatten irgendwie alle Running Backs, Damien Harris noch 4 gehabt. Also war im Endeffekt klar. Jetzt hat Damien Harris natürlich ein easy Schedule, was jetzt folgt in den nächsten Wochen. Also von daher würde ich mir da überhaupt keine Sorgen machen. Und ja, du sagst es gerade schon, weil Madin aus dem Discord fragt, würdest du ihn traden und wenn ja, gegen wen? Und du würdest eher für ihn traden, so wie ich dich gerade verstanden habe.
Ich würde für ihn traden, ja, auf jeden Fall. Er ist der Leadback in positiven Gamescript. Also die hatten jetzt halt harte Wochen, ne? Deswegen kam da halt nicht viel rüber. Ja, also ja. Gegen New Orleans sind die abgekackt, gegen Tampa Bay natürlich jetzt abgekackt. Gegen Houston erwarte ich eine sehr, sehr gute Woche. Da ist er auf jeden Fall ein Starter. Ja, bei diesen, wir versuchen ja immer eine Range mitzugeben. Ne? Das ist ja auch ganz gut, glaube ich. Da können die Leute sich sehr gut dran orientieren. Für mich ist halt das relativ schwierig, bei ihm einen Case zu finden. Ich würde zum Beispiel einen Zach Moss, ja, also der jetzt auf jeden Fall mehr Punkte gemacht hat als Damien Harris, den würde ich zum Beispiel abgeben für einen Damien Harris. Danach wird's halt schwierig, weil du kriegst halt einen Hunt würde ich halt nicht abgeben, Darrell Henderson nicht abgeben, Chase Edmonds, Mitchell, Clyde Edwards-Helaire, Antonio Gibson, Mike Davis, sind trotzdem alle über ihm. Er ist halt trotzdem ein Low-End Running Back 2, den du halt aufstellst. Aber das ist schon die Range, wo es halt relativ unsexy wird. Der hat einen guten Floor, hat wenig Upside, aber es gibt nicht viele Running Backs, die ich dafür traden würde. Wie gesagt, wenn man da jetzt irgendwie, ein Zach Moss, das ist schon, glaube ich, so eine gute Range, glaube ich.
Ja, das finde ich tatsächlich auch. Ja, und wie du schon sagst, er hat guten Floor, keine Upside, weil eben auch Brandon Bolden da die James White Rolle als Receiving Back einnimmt. Das war aber auch zu erwarten, muss man da ganz fairerweise sagen. Du draftest Damien Harris nicht für seine Receiving Skills. Dementsprechend, ich würde ihn auch nicht traden, würde auch auf ihm sitzen bleiben im Endeffekt. Zum Beispiel, mir würde jetzt auch tatsächlich gar kein Trade-Target einfallen.
Ja, also, vielleicht auch irgendwie sowas wie Trey Sermon, ja, wo man jetzt auf jeden Fall Angst haben muss vor Elijah Mitchell, ja, dass man da vielleicht einen Trade einfällen kann. Weißt du, was ich machen würde bei Damien Harris?
Ja.
Ich würde halt so einen Wide-Receiver-Trade machen, so einen 1:1-Trade, wo man sich vielleicht minimal verschlechtert und dazu noch einen Damien Harris nimmt und sagt, so nach dem Motto, ja, guck mal, der macht ja gar nichts, so, der macht halt irgendwie 3 Punkte seit 2 Wochen. Den nehme ich noch mit dazu. Hast ein minimales Downgrade auf Wide-Receiver, kriegst aber noch Damien Harris dazu.
Ja, ich nehme noch deinen Schrott, dann kannst du dir einen vom Wafer holen und hast einen Bankplatz frei.
Ja, ja, ich tue dir noch einen Gefallen.
Die Raffer-Taktik,
richtig.
Sehr gut, genau. Ja.
So sieht's aus.
Ja, ich glaube, bei Damien Harris ist den Leuten schon klar, dass das jetzt gegen Tampa Bay nicht... Na gut, vielleicht hört auch nicht jeder Upside, also man kann es mal versuchen. Aber ja, mir würde auch keiner einfallen, Damien Harris ganz klar halten. Dann haben wir die Wide Receiver. Jacoby Myers auch wie erwartet, 0,65er Whopper, 12 Targets, 68 Air Yards, 30% Skill Play, Share und er bleibt weiterhin ohne Touchdown. Schade, schade.
Ja, stimmt.
Das ist wirklich so, das schwebt über Jacoby Myers leider, aber Jacoby Myers trotzdem da die ganz klare Nummer 1. Ich glaube, da ändert auch Kiel Harry jetzt nichts dran.
Nee, der sowieso nicht.
Und wen anders will ich auch nicht haben. Also ich will keinen außer Jacoby Myers da haben.
Ja, safe. Jacoby Myers, 11 Tage sprechen für sich, letzte Woche auch 12 Tage sprechen für sich. Jacoby Myers da, der Wide Receiver down, alle anderen auf gar keinen Fall. Was machst du bei den Tight Ends? Hunter Henry,
ja,
5 Targets, Jonas Smith, 5 Targets, Frage. Wen siehst du davor?
Ja, das ist, glaube ich, auch Woche für Woche so unterschiedlich, ne? Ich hatte ja anfangs vermutet, dass es Hunter Henry ist, dann war es mal Jonnu Smith. Jetzt finde ich Hunter Henry wieder so ein bisschen sexier. Also das gibt sich Woche für Woche dann die Klinke in die Hand irgendwie. Wen ich da, ja, weiß ich nicht. Also es sind beides auf jeden Fall Streamer, die man mal reinschmeißen kann. Deswegen, für die Receiver-Flex wahrscheinlich eher sogar nicht, weil da ist mir dann die Upside zu limitiert und der Floor eben auch zu gering, weil es auch busten kann. Deshalb da eher nicht, aber ja, für die Tight-End-Position auf jeden Fall Streamer.
Ja, genau. Deswegen gibt es ja auch Receiver-Flex-Rankings dieses Mal. Ich habe ja auf Twitter gepostet, meine Top 10 Tight-Ends. waren wirklich marginal nur vertreten bei den Wide Receivers. War, glaube ich, einer Top 10, natürlich Kelce, einer Top 20, natürlich Waller. Und der Rest war so dann bei Wide Receiver 40 bis 50. Und danach der Rest war wirklich dann bei Wide Receiver 60 und so. Also Receiver Flex ist schon sehr, sehr nice. Und da kann man die Sache viel, viel besser evaluieren. Und ja, gute Streamer für normale Tight Ends, für Receiver Flex keine Option.
Ja. Mensch, dann sind wir mit dem Matchup noch durch. Wir haben natürlich heute Nacht noch das Spiel Chargers gegen Raiders und ich glaube, das ist für Fantasy ein richtig geiles Spiel. Also es fehlen ja noch Justin Herbert, Mike Williams, Keenan Allen, Darren Waller, gut, und dann Barber. Kommen noch so diese Deep, genau, dann kommt ja Peyton Barber oder Josh Jacobs, wenn er spielt, natürlich. Das ist die Frage. Und dann kommen noch so Deep Flexer wie Hunter Renfrow und Bryan Edwards. Also du hast super viele Spieler vertreten. Kenyon Drake. Ja, und Kenyon Drake für die Receiving Option of Running Back, ja, sehr, sehr spannend. Ich sehe ja tatsächlich die Chance groß, dass die Chargers relativ schnell führen und dann mit ihrem Pass Rush dazu Derek Carr dann unter Druck setzen und unter Druck kann Derek Carr halt gar nichts und dann wirft er ein paar Interceptions. Und dann müssen sie ja trotzdem weiterwerfen und so. Das ist geil und dann schaukelt sich das so. Oh, ich habe morgen richtig Bock auf die Condensed Version, aber gut, ich das ist jetzt das kein Spiel, Thema für heute eigentlich.
Weil ich habe richtig geiles Brot noch hier, was meine Frau mir gemacht hat mit geiler Aioli. Ich habe noch Kuchen hier, also es wird ein richtig geiler Abend. Ich habe richtig Bock, ich bin hyped und ich kann es kaum erwarten. Ich habe richtig Bock auf das Spiel und let's fucking go. Ja. Und ich muss noch den LPJ187 noch grüßen, der hat mit Prime abonniert bei deiner Start-Sit-Folge. Das soll nicht untergehen. Danke an LPJ187.
Wo siehst du das denn immer? Ich habe das dann gar nicht gesehen. Das,
ja, ich habe nebenbei, wenn ich live gehe, habe ich noch mein Handy und Twitch offen. Und du kannst auch nachher noch bei Streamlabs, beziehungsweise, ja, zeige ich dir mal, kannst du auch noch sehen.
Ja, ja, Raphael, du Technik-Freak.
Ah, ich sag's dir. Ja. Das Ganze ist Endlevel hier bei mir mittlerweile.
Ja, sehr geil. Ja, ja, ich brauche noch 20 Punkte von Mike Evans, Mike Williams, aber das läuft schon.
Ja, bei mir ist alles so durch. Hier auch nochmal der Hinweis für alle, ne? Ich gehe in einer Liga 0-4. Das ist natürlich richtig beschissen, ist aber ein gutes Team. Ich bin super zufrieden, ich bin gut aufgestellt. Ich habe einmal mit 0,3 Punkten oder 0,5 Punkten verloren, einmal gegen den Heist-Spieler verloren. Alles ist gut, ich bin super fein. Denkt immer dran. Wer 0-4 ist, kann ganz schnell 4-4 gehen und wer 4-0 ist, kann ganz schnell 4-4 gehen. Von daher, alles ist gut. Wir haben dieses Jahr eine Woche mehr Zeit, um uns für die Playoffs zu qualifizieren. Natürlich müssen wir langsam anfangen zu gewinnen. Ne? 0-5 wäre jetzt echt nicht nice so. Aber verliert die Hoffnung nicht. Bleibt am Ball. Waiver-Targets, Trades. Kämpfen, kämpfen, kämpfen.
So ist es. Ist das die schönste Geschichte, wenn man vom 0-4 später noch irgendwie einen Sprung in die Playoffs schafft.
Und soll mir einer sagen, dass es nicht passiert? Also, wir haben ja letztes Jahr sogar 0-6 Teams gehabt, wo Leute uns geschrieben haben, ey, ich bin 0-6 gegangen, aber dank euch habe ich weitergekämpft, habe Trades gemacht, habe Waiver-Wire-Claims eingereicht und habe die Liga noch gewonnen. Also, das gibt's. Deswegen aber nur der Hinweis für Leute, die neu dabei sind. Wir haben auch eine wachsende Hörerschaft. Bleibt am Ball. Das ist sehr, sehr wichtig. Und selbst wenn ihr irgendwie 0-7 geht, ja, dann könnt ihr auf jeden Fall langsam abhaken. Aber seid ein cooler Teammate, ne? Macht immer noch Waiver Claims, stellt immer noch auf. Auch sehr, sehr wichtig.
Ja, ich muss mich für die Summer League entschuldigen. Ich habe dadurch, dass ich gestern live gegangen bin, tatsächlich dann noch vergessen, einen Outspieler rauszuholen. Ich glaube, es war Chase Claypool, genau. Da habe ich mich heute den ganzen Tag richtig schlecht für gefühlt. Ich glaube, es hätte nichts am Ausgang des Matchups geändert, aber ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und so soll es euch natürlich nicht gehen. Dementsprechend, yo. Dann kommen wir jetzt zu den Waiver-Wire-Targets. Wir haben ja eigentlich schon alle besprochen gerade eben, aber wir führen das jetzt nochmal hier schön detailliert auf. Und wir haben noch eine Frage von Martin 2 Peters. Der fragt nämlich, passend zu Waiver-Wire-Targets auf Quarterback, soll ich für Lance bieten, wenn ein Quarterback wie Tom Brady, Cousins, K oder Darnold noch, wenn man den hat, schreibt er sogar, okay, und die anderen diese Frage ist aber sehr komisch gestellt.
Ich verstehe es auch
nicht. Okay, also er will, glaube ich, einfach nur wissen, ob man in einer ganz normalen Standardliga Trey Lance aufnehmen soll, Geld dafür bezahlen soll, wenn du auch einen Kirk Cousins umsonst kriegen kannst, glaube ich.
Wenn das die Frage ist, ich versuche auch gerade zu verstehen, was er meint. Also wenn das die Frage ist, dann würde ich nicht viel ausgeben für Lance, dann würde ich immer noch easy Cousins nehmen oder Carr oder Brady. Also wenn Brady auf dem Waiver ist, easy nehmen. Also würde ich ja für jeden Quarterback vielleicht $2 bieten und gucken, wer zu mir kommt. Wenn du jetzt jeden hast davon, macht ja gar keinen Sinn. Wenn du Brady, Cousins, Carr und Darnold hast, dann macht es keinen Sinn, für Lance zu bieten. Deswegen, ich verstehe die Frage nicht so ganz, aber sagen wir einfach mal, du hast jetzt momentan keinen oder du hast jetzt irgendwie einen Cousins, wo du jetzt unzufrieden warst. Ja, setzen wir das mal voraus. dann würde ich jetzt für Lance nicht viel bieten, weil du weißt ja nicht, wie lange der spielen wird. Ne? Also wenn er jetzt nur zwei Spiele spielt und danach wieder Garoppolo, hast du ja umsonst Geld ausgegeben. Und Cousins ist ein guter Quarterback, der wird nächste Woche wieder ganz anders aussehen. Von daher würde ich für Lance jetzt tatsächlich in 1QB ja vielleicht 5% oder so bieten, wenn du ihn unbedingt haben willst. Aber ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn ich ihn nicht bekomme.
Also ich würde gar nichts für Lance bieten, ja, ich lasse den auch gerne auf dem Waiver-Wire liegen, weil vor allem, wenn Trent Williams da jetzt out ist und dann irgendein Backup gegen Chandler Jones ran muss, da habe ich wirklich arge Bedenken tatsächlich nächste Woche. Ja, das finde ich nicht so sexy. Aber die Running Backs, die sind wahrscheinlich ganz passabel, weil wir haben natürlich am Anfang gesagt, David Montgomery hat eine Knieverletzung, je nach Schwere der Verletzung müssen wir Damien Williams erwähnen. Wenn Monty tatsächlich, sagen wir mal, predicted ist, dass er, keine Ahnung, 2, 3, 4 Wochen vielleicht auch ausfällt, wie viel blätterst du für Damien Williams hin?
Also erstmal, Terry Cohen ist noch auf PUP, ne, bis Woche 6, also Damien Williams wird da halt wirklich die Workload bekommen. Wird auf jeden Fall ein Running Back 2 sein, wird ein Starter sein. Kommt da auch wieder drauf an, wie gut seid ihr aufgestellt. Also Record-wise, habt ihr David Montgomery, ist das euer vielleicht erster, zweiter Running Back, dann müsst ihr halt dementsprechend etwas mehr ausgeben. Aber ich würde halt bei diesem normalen Running Back 2, wie wir es jetzt bei Chuba Hubbard sehen, wie wir es bei Damien Williams jetzt wahrscheinlich sehen werden, oder Elijah Mitchell gesehen haben, würde ich nicht komplett ausrasten. Also ich würde bei einem Pollard, der ist wahrscheinlich auch nicht mehr vergeben, aber da würde ich komplett ausflippen, weil der wird dann Workhorse sein und in einer guten Offense und so weiter. Damien Williams ist halt immer noch bei den Bears, der wird durch seine Opportunity leben, aber klar, 20-25% kann man auf jeden Fall bieten, wenn ihr komplett desperate seid und wie ich zum Beispiel in der Hörerliga für Chuba Hubbard halt ausgeben musste, weil ihr musstet gewinnen, ich habe trotzdem nicht gewonnen, aber ihr müsst halt die Wahrscheinlichkeit erhöhen und die erhöht ihr, wenn ihr einen Running Back 2 bekommt vom Waiver Wire, kann ich auch verstehen, wenn ihr da 50-60% bietet. Also da ist eine große Range, es kommt natürlich auch auf die Teammates an. Sind die aggressiv, sind die eher schläfrig, ja, dann kannst du auch 10% bieten und den bekommen. Es kommt auf sehr, sehr viele Faktoren drauf an, aber Damien Williams ist ein Running Back 2. Was du jetzt damit anfängst und wie viel du bieten willst, liegt dann letztendlich auch an dir. Ich sag, von 20% bis 50% bin ich mit allem fein.
Ja, dann haben wir natürlich noch, wenn Joe Mixon aus, wir haben ja wieder so eine geile Aussage, Joe Mixon kann von einer Woche bis Karriereende alles sein, Zach Taylor lässt sich dazu keine Aussage hinreißen und wenn wir dann so eine Situation wie letztes Jahr haben, ja, Prost Mahlzeit, ich vermute, es ist nicht so schlimm, aber wir werden sehen, also dann ist Samaje Perine natürlich auch eine Option, wobei das natürlich wieder unsexier als Damien Williams ist, weil da auch Chris Evans dann noch rein spielt und das ist eben genau das, was du eben gesagt hast. Also,
Genau, Perine wäre zum Beispiel jemand, wo ich sage, 8-10% oder was, ne? Es wird dann eher halt ein Split-Backfield als jetzt irgendwie bei Damien Williams, der klare Leadback sein wird, Workhorse sogar. Von daher wäre ich bei Perine viel, viel vorsichtiger und da würde ich selbst als Desperate Team maximal 10%, also wirklich maximal, lieber dann Chris Evans vielleicht für $0 nehmen als Perine für 30 oder so.
Ja, und die nächste Abstufung dazu ist dann noch Jerry Patterson, wenn Antonio Gibson ausfällt und da bleibt es dann bei höchstens 5% oder so wahrscheinlich. Mein Ranking wäre, Kenneth Gainwell ist immer noch gut vorhanden teilweise, das was mich wundert. Deswegen Kenneth Gainwell, Damien Williams, wenn Montgomery, je nachdem wie lange er ausfällt, eventuell tauschen das Ganze, dann Latavius Murray und dann kommen eben die ganzen, also Samaje Perine, Jerry Patterson und Brandon Bolden natürlich als James White-Ersatz, aber das ist schon alles nicht mehr so sexy, wie es am Anfang der Saison dann war. Ne? Also Damien Williams könnte da tatsächlich das Sexieste sein, wenn Montgomery länger ausfällt. Dann haben wir Wide Receiver.
Ja, ich wollte sagen, dass ich Damien Williams klar vorne sehe, also Waiver Priority Nummer 1, vor allem je nachdem, wie lange Montgomery ausfällt, aber es scheint schon eher Richtung 2 Wochen zu laufen, als irgendwie nur zu einem Spiel oder sowas. Danach Kenneth Gainwell safe, Latavius Murray, wie du gesagt hast, in der Reihenfolge bin ich bei dir.
Okay. Ja, dann haben wir Wide Receiver. Darnell Mooney ist scheinbar auch immer noch gar nicht so sexy anerkannt. Also Darnell Mooney wäre meine absolute Priority 1 tatsächlich. Dann haben wir auch noch Laviska Shenault. Der hat ja am Donnerstag schon gespielt und hat da, dadurch, dass DJ Chark jetzt ausfällt, ne, sieht da eben dann auch einiges an Targets. Was sagst du zu dem? Wie viel würdest du für den hinblättern, wenn er auf dem Waiver Wire liegt?
Ich hatte tatsächlich in der Money League, stand ich vor der Entscheidung, Callaway oder Laviska Shenault zu droppen vor dem Spiel, also bevor Chark aus war. Und ich habe Callaway gedroppt, also war eine gute Entscheidung.
Ein Glück,
Ich würde trotzdem nicht so viel ausgeben tatsächlich, weil ich da immer noch von der Offense nicht so überzeugt bin. Aber 5-7% ist durchaus fair. Wen ich lieber haben würde, wäre tatsächlich Jameson Crowder, weil ich glaube, der wird mehr Tage sehen ja. über die Saison hinaus. Ich werde eher bei Crowder. Da würde ich aber auch eher so diese 7-10% Range sehen, also auch nicht viel, viel mehr als bei Laviska Shenault. Da auch wieder mein Rat, ne? Wenn Mooney, Crowder, Shenault. Gut, Mooney hat schon mehr Upside als die zwei genannten, aber das, ne, wenn du für alle jetzt irgendwie 5-10% bietest und dass du guckst, wer zu dir fällt, das ist eigentlich so mein Rat immer bei den Wide Receivers, wenn die halt eng beieinander sind, ne? Wenn halt die drei auf dem Waiver Wire sind. Wenn nur einer von denen auf dem Waiver Wire ist, bin ich schon mit 8-10% bin ich schon fein.
Ja, für Mooney würde ich auch tatsächlich viel mehr bieten. Also da wäre ich schon bei 15-20% tatsächlich am Start. Dann haben wir ja noch die Klassiker. Rashad Bateman muss man erwähnen. Ich glaube, der hängt in 90% der Upside-Fantasy-Ligen sowieso auf dem IR-Spot. Deswegen braucht man den fast gar nicht erwähnen. Aber ich tue es hier, weil vielleicht ist er bei euch noch frei verfügbar. Du bist da ja kein Fan von, haben wir eben gehört.
Ja, also aber Rashad Bateman, vom Spieler bin ich Überfan. Ja. Geiler Typ. Die Opportunity gefällt mir einfach nicht. Also wenn alle Wide Receiver bisher da ihre 6-7 Targets sehen und dann kommt noch Bateman dazu. Dieses Big Play-Potenzial sehe ich eher bei Hollywood. Ich glaube, das wird Watkins eher wehtun, wenn Bateman zurückkommt. Also es wird allen wehtun insgesamt halt. Ich werde wirklich bei Mooney, Crowder, Shenault sehe ich über Bateman, weil ich glaube, dass die alle mehr Opportunity sehen werden als Bateman.
Ja. Ja, genau. Also das also Bateman ist eine schwierige Personalie, ne? Wenn der jetzt die ganze Saison fit gewesen, also die ganze Vorbereitung auch mitgemacht hätte und genau, dann hätte ich auch vor der Saison schon gesagt, ey, stacht euch den, aber jetzt, ich sehe das Risiko und kann das durchaus verstehen, wenn man das dann so handhabt. Dann haben wir noch Kadarius Toney, Van Jefferson, das sind so Stashs in ganz tiefen Ligen, also Van Jefferson, wenn ihr uns zugehört habt, dann habt ihr den sowieso schon im Kader.
Wie ich in der Hörerliga, Trade-Angebote bitte raus.
Ja, sehr, sehr gut. Dann haben wir noch Tight Ends, also haben wir ja auch schon besprochen, aber Dawson Knox und Dalton Schultz sind Streamer, die man ja durchaus mal aufnehmen könnte, vor allem, weil Dalton Schultz' Rolle sich eben in Woche 4 tatsächlich jetzt auch verändert hat und er der Lead-Tight End ist.
Ja.
Ja, und
ich habe noch Quarterbacks.
Das wären dann, ja stimmt, die vergesse ich ja immer, weil ich stream die ja.
Genau, ich habe noch Quarterbacks. Einmal habe ich natürlich für euch Trey Lance gegen Arizona. Du bist jetzt irgendwie wegen der O-Line-Situation nicht so ganz zufrieden.
Ja,
aber
ja,
Lance
ja,
wird halt einen super Floor haben. Wie gesagt, in einer Halbzeit 41 Rushing Yards gehabt. Kann mir nicht vorstellen, dass Shanahan, anders als Matt Nagy, das Spiel nicht auf ihn scriptet. Von daher, ich bin vollkommen zuversichtlich, dass Lance da liefern wird. Vollkommen, also ich bin super selbstbewusst. War ich aber auch bei Fields. Da dachte ich auch, dass Matt Nagy da irgendwie anderes Mindset hat. Dann habe ich natürlich noch Daniel Jones at Dallas. Daniel Jones muss er, glaube ich, jetzt auch jede Woche immer nennen als Streamer. Und in deepen Ligen habe ich noch Zach Wilson at Atlanta und Mac Jones at Houston. Wäre ich jetzt nicht so ultra selbstbewusst, aber wenn man da irgendwie, weiß nicht, in der 16er Liga unterwegs ist und vielleicht irgendwie ein Quarterback-Problem hat oder Bridgewater hatte und der fällt aus, dann sehe ich da Zach Wilson und Mac Jones auf jeden Fall als gute Alternativen.
Ja, sehr gut. Von mir kommen meine Quarterback-Starts dann am Freitag wieder, aber sehr gut. Räudige Defense kommt
morgen. Oder? Nee, morgen ist Dienstag, kommt Mittwoch. Geil. Ja, also meistens so Dienstagnacht, Mittwochmorgen. Ja.
Sehr schön. Dann haben wir natürlich noch in der chronologischen Reihenfolge nach der heutigen Defense kommt schon das Thursday Night Football Game. Übrigens, eine Sache, die euch bewusst sein muss, wenn ihr immer so wie ich kurz vor Spielbeginn erst eure Lineups komplett final stellt. Am Sonntag ist ein Spiel um 15.30 Uhr in London.
Ja, stimmt.
Und auch wenn ihr in London seid, stellt am besten auch vorher schon die Lineups, weil da fließt Alkohol. Aber seid euch dessen bewusst. Be aware. So, Thursday Night Football, Los Angeles Rams at Seattle.
Killer.
Super. Für mich ist das eine klare Sache. Also du startest Henderson und Carson, wenn er fit ist. Dann startest du Metcalf, Cup und je nach Fitnessgrad auch Lockett. Und
startest alle.
Dann hört es bei mir auch schon auf, ja.
Also startest alle.
Okay, du willst auch Robert Woods starten, ja?
Ja. Okay, fair. Fair, Christian, der war jetzt... Okay, ja, Woods ist natürlich jetzt, ja, safe, das ist fair, habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass der, ja, klar, Woods ist da, ja, kommt am Donnerstag in den Livestream, dann gehen wir mal die Spieler durch, Rankings kommen natürlich am Mittwoch.
Ja, genau.
Ja, anders kann ich nicht sagen, ich kann jetzt nicht sagen, sitte den, ne, ja. Weiß ich nicht, wenn ihr Tim Patrick als Alternative
habt, stimmt,
den ich ja auch ganz gut finde, nur da würde ich halt immer noch Woods nehmen, von daher kommt den Livestream, dann besprechen wir das Ganze, guckt euch die Rankings an, Woods ist halt immer noch ein Flexer auf jeden Fall, ne, ja, das ist halt auch eigentlich ein gutes Matchup, ne, also wow, es ist so schwer, ne? Diese guten Spieler zu benchen, wirklich auf die Bank zu setzen, das ist halt ultra schwer. Kommt ein Livestream, da werden die harten Entscheidungen getroffen. Aber ich würde, so grob würde ich sagen, startet alle, auch Higbee. Ja, Titans bei Seattle nicht, aber sonst im Grunde genommen kann man eigentlich alle starten.
Sehr gut, ja. Dann hätten wir das auch geklärt und wir sind durch mit unserem Take M Tuesday für die Woche 5. Wir hören uns dann, beziehungsweise ihr hört Raphael dann am Thursday Night Game live für die letzten Start-Sit-Entscheidungen davor. Und ja, uns beide hört ihr dann wieder am Freitag beziehungsweise Samstag dann als Podcast. Ja, als Upside, der Fantasy-Football-Podcast.